Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen dich herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 280. Philipp, ja. Ein Monat ist um, er war sehr kurz und deswegen ist heute auch die Po-Rückblick. Der genau. Februar 25, wir beleuchten ihn und ich würde sagen, wir starten. Ja, kurze Woche, Philipp. Es ist Dienstag, der 4. März. Wir nehmen sehr früh auf in dieser Woche. Das muss man vielleicht zu Hintergrund, also dadurch, dass sich ja auch jeden Tag hier irgendwie was Großartiges ändert, müssen wir das vielleicht nochmal erwähnen. Du fährst die Woche ja schon beruflich nochmal weg, deswegen können wir sonst gar nicht aufnehmen. Also dachten wir uns lieber mal den 4. März statt gar nicht. Und deswegen, wenn ihr uns Ende der Woche hört, kann das sein, dass da schon wieder viel passiert ist und da vielleicht auch schon wieder ganz andere Wendungen da sind.
Aber ich nehme mir die teilweise qualitativ hochwertigen YouTube-Kommentare zu Herzen. Und da hat einer geschrieben, ich bin mir nicht sicher, ob er dich oder mich meint. Der Kleine sollte irgendwas, aber meint er jetzt dich oder mich als Kleiner? Ich bin mir nicht sicher.
Ich habe es gar nicht gelesen.
Irgendwas, der Kleine, und wir sollten uns nicht über Politik unterhalten und wir sollten uns mehr auf Aktien konzentrieren.
Ach so,
also,
ja.
Ich spreche dich an mit der Große. Großer. Ich habe mir das zu Herzen genommen, was du gesagt hast, und ich habe heute, weil ich mich nicht so auf die aktuellen Themen dann beziehen will, einfach viel mehr Gedanken gemacht um die Menschen, die ich wirklich gern habe. Und das bist du zum Beispiel, Marcel. Und du hast ja gesagt, für dich juckt es ja in den Fingern, so ein bisschen mehr Home-Bias zu machen. Also zu Hause mehr zu kaufen. Und deswegen habe ich für dich heute wirklich zwei spannende deutsche Ideen für dein Depot, wo ich mir denken könnte, das würde zu dir passen. Und die zweite Idee würde ich sogar als einen Ten-Bagger mitbringen.
Okay.
Ja, also lohnt sich richtig. Und wie sagt man so schön jetzt? Also wir sind jetzt, we make Marcel's Depot great again. Also Und dazu habe ich aber noch weitere News. Also wir feiern heute auch, ich bleibe in Deutschland, wir feiern etwas Deutsches, was die Woche ein neues Allzeithoch erreicht hat. Und als Flop der Woche, wie kann es anders sein? Natürlich gehe ich mit dir und ich kann das jetzt sagen, du weißt, ich bin ja großer Kryptoanleger.
Ja, ja? Das stimmt.
Und habe ja auch Kryptos gekauft, also
in Mengen,
Bitcoin. Ja.
In Massen.
Und ich muss ja trotzdem sagen, was ist da los? Ja, hoch und runter. Und mein Kumpel aus den USA hat ja richtig den Kurs nach oben gepusht. Trotzdem müssen wir darüber sprechen. Dann sprechen wir natürlich über unsere Depots. Der Stefan von der Consorsbank ist heute mit dabei. Wir werden bei unserem Fonds heute auch noch einen Anteil sogar auch kaufen für unser gemeinsames Depot. Ihr werdet erfahren, welche Dividenden wir erhalten haben. Und es gibt natürlich auch noch super spannende Investmentideen. Und ich würde sagen, wir haben heute die kleine Chance, einen Dauerläufer auch aktuell zu erwischen, der wirklich am 52 Wochen tief ist. Ich bin selber persönlich am Überlegen, selber einzusteigen. Welcher das ist, erfahrt ihr natürlich später. Solltet ihr neu hier sein, wir freuen uns total. Wir sind eure Aktienbuddies. Wir zeigen euch ganz transparent jede Woche, wie wir hier so vorgehen an der Börse. Ihr erfahrt auch, was wir gekauft haben und wieso, weshalb und warum. Und Marcel, ich bin gespannt, was du sagst dann auch zu meinen Ideen für dein Depot. Deswegen erzähl mir doch mal, was hast du denn jetzt diese Woche noch so mitgeplant? Und dann will ich endlich anfangen, um dir die erste Idee zu präsentieren.
Ja, du brennst regelrecht, ich merke das schon. Ich werde irgendwie auch die Vogelperspektive heute mitbringen, so ein bisschen auf das ganze Zollthema eingehen, also nur ganz grob, und habe eine Frage natürlich diesbezüglich an dich, Philipp. Bitte. Außerdem kann ich aus neutraler Position natürlich auch über Rüstungsaktien sprechen, weil ich nirgendwo investiert bin bei Rüstung und deswegen auch sicherlich ein Thema, weil wir es auch oft bei in unserer WhatsApp-Gruppe haben und natürlich auch so oft jetzt in den Medien sehen. Es gibt spannende Entwicklungen im Halbleitersektor, auch darauf möchte ich mal eingehen. Zudem gibt es ein EuGH-Urteil, welches mein und ich glaube jetzt mittlerweile auch dein Depot betreffen sollten. Und und dann gibt es noch einen Flop, welchen ich dann eher so in die Startup-Szene weiterreichen würde wollen. Und ich würde sagen, heute noch keine Quartalszahlen, vielleicht kurz vorweggenommen, was ich jetzt schon kenne diese Woche, Sea Limited echt geliefert. Da kann man sagen, schon mal Chapeau. Heute Abend kommen ja noch die Broadcom-Zahlen und da bin ich auch sehr gespannt. CrowdStrike
kommt auch noch die Woche.
Und CrowdStrike 2, genau.
Sind die heute Abend oder?
Ah, ich habe jetzt nicht geguckt. Also es ist irgendwann die Woche und wenn die Leute uns hören, wird es wahrscheinlich schon bekannt sein. Genau. Philipp, ganz klar.
Bitte?
Die Börsen haben nicht nur eine Einbahnstraße, das merkt man aktuell, es geht auch mal nach unten, das tut dem einen oder anderen erstmal weh, weil man es gar nicht so erkennt in den letzten Wochen, Monaten, zwei Jahre, ja. Ne? Also ein paar, groß geschrieben, ging es ja nur nach oben, deswegen aktuell gefühlt tut es richtig weh, obwohl eigentlich gar nicht viel passiert ist, wenn wir mal auf die Indizes schauen und trotzdem gibt es hier etwas, was die Anleger richtig stark beunruhigt und bin ich auch unter anderem mit dabei, weil natürlich der Zollkrieg, den jetzt Trump angefangen hat, natürlich gegen alles und jeden da geschossen wird und das setzt natürlich die Märkte unter Druck, einfach schon deswegen, weil es unberechenbar ist. Ne? Also keiner weiß so richtig, wie was ist als nächstes dran, wann kommt was und was hat es zur Folge und da müssen selbst die Analysten natürlich immer mal schlucken und neu validieren, welche Aktien davon profitieren, vielleicht auch nicht und da sind natürlich jetzt die Qualitätswerte gefragt. Der Tech- und Halbleitersektor ist natürlich unter Druck, weil es auch hier wieder um Zölle geht, ganz klar. Und die Unsicherheiten sind das Thema der Stunde. Jetzt habe ich mir gedacht, Philipp, das Thema Agrar, Zölle wird ja jetzt ein Thema sein in den USA und da müssten doch irgendwelche agrarrelevanten Aktien in den USA anspringen, weil es ja quasi so eine Art Schutz des Heimatmarktes sein soll. Und Philipp, ich würde dir sagen, ich habe nichts gefunden. Also keine Aktie, weder John Deere ist davon begeistert, noch irgendein anderer, in dem nicht bis hin zum Saatgut.
Ich hätte jetzt eine spontane Idee, du könntest mal nachgucken, Tyson Food.
Habe ich. Tyson Food war mein erstes, was ich gesehen habe. Aber da auch nur da, würde ich sagen, jetzt eine verhaltene Reaktion, auch eher in Richtung, weil gerade diese Dividenden-Defensivtitel eher gefragt sind. Also da war es jetzt auch kein besonderes Erwachen. Also,
also wir sind uns einig, die Zeche werden die Amerikanerinnen und Amerikaner zahlen müssen, also die Bevölkerung, ja, am meisten dann wegen steigenden Preisen. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, wäre dann nicht eigentlich sowas wie Walmart und Costco so ein wunderbarer Hedge im Depot gegen die Zölle? Weil die reichen ja die Preise eigentlich nur weiter und die Leute müssen ja trotzdem einkaufen.
Und, ja, wie Inflation halt.
Und ne? Vermutlich ja könnte Costco und Walmart durch auch ihre Einkaufskraft tendenziell weniger Preissteigerung anders als irgendwelche, was weiß ich, eine Target zum Beispiel durchsetzen. Ich habe auch ein Meme gesehen, war ziemlich lustig. Das macht Donald Trump aktuell, um die Lebensmittelpreise runterzukriegen und da war er auf dem Golfplatz. Ja also es scheint so ein Thema zu sein in den USA und jetzt ist die Frage, Marcel, wäre nicht ein Stummverkauf bei Walmart oder Costco eine Idee, um sich so ein bisschen gegen Zölle zu hedgen?
Zumindest kurzfristig kann man das mitgehen, aber ich glaube einfach, dass die Bewertung ist deutlich höher als bei Amazon, bei weniger Wachstum bei Walmart. Und deswegen, Costco? Und Costco ist das Gleiche, also sind zu hoch bewertet im Vergleich zu, ich sag mal, Alternativen, die durchaus besser sogar wachsen. Deswegen halte ich mich da.
Boah, Walmart hat ja 60% gemacht.
Ja, genau. Also wir sind jetzt ein Stück runtergekommen, das sollte man jetzt nicht als attraktiv vorwegnehmen. Und für das Wachstum ist ein KGV von 37 halt schon sehr üppig, ne? Und da, ich glaube, da kriegt man eine Amazon aktuell günstiger und die sind jetzt auch nicht wirklich so richtig stark betroffen vom ganzen Thema. Also ich glaube, es wird schwierig, da was Gutes zu finden. Wir arbeiten natürlich dran, dass wir immer was Gutes finden, deswegen haben wir ja Investmentideen dabei. Trotzdem, Philipp, ich glaube, man muss es vielleicht nochmal sagen, Zölle tun eigentlich gar keinem gut. Also ich habe auch mal ChatGPT gefragt, was hilft oder wo sind Zölle irgendwo sinnig? Und auch da war die Antwort relativ einfach, dass es tatsächlich nur kurzfristig Effekte hat. Und vielleicht auch Schutz vor Industrien eben dann immer dabei ist. Also sprich, das war auch bei den in der Vergangenheit gerade vor dem Schutz vor den Japanern, als die Japaner den US-Markt, die Märkte überschwemmt haben mit Fahrzeugen, dann hat man die Zölle eingeführt und das hat dann erstmal wieder geholfen der heimischen Wirtschaft. Aber es sind halt nicht nur kurzfristige Sachen und vor allen Dingen, wenn sie nur so gezielt sind auf ein Land, geht es mal noch. Aber wenn es dann so in die Breite geht, wird es dann schon schwierig. Und vor allen Dingen, was man hier nicht vergessen darf, und das ist gerade bei Nvidia ein großes Thema, weil wir es heute auch nicht nochmal haben als grundsätzliches Thema, dass die Zölle demzufolge hier gar keinen, also selbst wenn jetzt Singapur auch die Zölle bekommt, und eben jetzt auch nichts mehr nach Singapur geliefert werden kann, dann gibt es halt einen anderen Schwarzmarkt, der nach China weiterverkauft. Also das ist das, was immer entsteht mit der Zeit, weil Geld natürlich immer umtriebig macht. Und insofern kann es sein, dass dann viele sagen, auch hier eine Umgehung des Zolls, dann machen wir halt, keine Ahnung, über Saudi-Arabien oder Gott weiß wem, ne, wenn wir da einkaufen können und dann landen auch die Blackwell-Chips ganz klassisch wieder in China.
Könnte nicht auch eine Idee sein, zum Beispiel eine American Express? Weil auch wenn Preise steigen, werden die Leute wieder mehr auf Kredit kaufen. Und Amex macht viel auch in den USA an Umsatz. Mhm. Die Amerikaner sind schon ein Kreditkartenvolk.
kann sein, aber es kann auch den Konsum bremsen. Ne? Das ist ja das, wo es gerade alle so ein bisschen sagen, dass die aber Wirtschaft einkaufen bremst. Einkaufen
müssen die Leute ja trotzdem.
Ja, aber wir werden nicht mehr einkaufen vielleicht, sondern nur das Notwendige. Mhm. Die Warenkörbe könnten kleiner werden dadurch.
Also wenn ihr Ideen habt, schreibt sie uns super gerne in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Marcel, wollen wir es wagen?
Na,
dein
los.
German Depot. Und die erste Aktie, die ich dir ran donner.
Ich bin so aufgeregt.
Ist Jungheinrich.
Ja.
Und nicht, weil wir es in der WhatsApp-Gruppe hatten, sondern ich hatte mir überlegt, nach dem Ganzen, was da letzte Woche im Weißen Haus passiert ist, und wir hatten ja drüber gesprochen, der Druck auf Europa steigt und jetzt auf einmal scheint sich auch einiges zu bewegen. Und was sich dann auf jeden Fall bewegen wird, ist wieder das ganze Thema, wir sind ja beide uns einig, dass wir keine große Deglobalisierung heutzutage, es ist alles so eng verzahnt und ich glaube, wir werden in Europa noch viel enger verzahnt werden. Und deswegen glaube ich, könnte es jetzt die Sternstunde sein oder dass der Sonnenaufgang ist im Zyklus bei Logistik. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir viel mehr Logistik innerhalb von Europa brauchen werden und dass die europäischen Unternehmen jetzt vielleicht auch mal aufwachen und sagen, naja gut, wenn die Amerikaner in Amerika kaufen und investieren, dann kaufen wir auch mal bei europäischen Unternehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jungheinrich aktuell eine interessante Chance sein könnte, weil, schauen wir uns die Bewertung einfach mal an, ein Kursgewinnverhältnis von 10. Ja, also da ist nicht mehr viel Potenzial nach unten. Wir haben einen Buchwert von 1,12. Also du kaufst dich hier auch bei einem Zykliker richtig billig mit ein. Enterprise Value, also zum Vertrieb, also das, was sie an Umsätzen, liegt gerade mal bei 0,52. Das ist nichts, ja. Sie sind nicht wirklich verschuldet. Ja, sie haben eine schöne Cash Conversion. Sie können wirklich Geld generieren, auch in schlechten Zeiten. Und ich glaube, dass das, was die Analysten jetzt sehen für dieses und nächstes Jahr, also dieses Jahr gerade mal ein Wachstum von 1,83% und nächstes Jahr 4,66% beim Umsatz, beim EBIT soll es ein bisschen besser sein, glaube ich, das ist zu wenig. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, was du jetzt charttechnisch sagst, aber es könnte vielleicht mal ein Trade auf 12 Monate sein.
Ja, also kannst du. Jungheinrich habe ich tatsächlich auch schon aufgrund dessen, weil natürlich auch, ich meine, TraderFox ist Research-Hilfe für mich. Ich gucke auch immer, lese ich viel. Und auch dort wurde das Thema schon angeschnitten. Die hatten, glaube ich, auch das Sinnbecker-Depot mit eingenommen, was sie da betreiben. Begründung fand ich auch schlüssig, dass natürlich mehr in der heimischen Wirtschaft Europa auch mehr ausgegeben wird und Logistik natürlich ein wichtiges Thema ist, beziehungsweise auch natürlich die Autonomisierung des Logistikzentrums.
Und es spart Kosten.
Ja, genau.
Das
ja.
ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, ja.
Genau. Ich war tatsächlich von 2015 bis 2018, glaube ich, Jungheinrich Aktionär und auch darüber hinaus eine Zeit lang. Mhm. Und dann habe ich das ganze Thema Zyklik aber so richtig am eigenen Leib gespürt, weil dieses Unternehmen halt wirklich wieder nicht nur bei zu Corona-Zeiten, sondern auch vorher schon sehr deutlich Verluste einstecken musste, obwohl es jetzt gar nicht so operativ so schlimm lief. Ne? Also ja. diese Zyklik ist schon ziemlich eklig und nimmt viel Zeit in Anspruch. Also ich glaube, wenn als Trade, du sagst es richtig, kurzfristig, mittelfristig kann man das natürlich machen. Wenn sie überraschen, werden sie sowieso besser performen, keine Frage. Aber es ist keine Aktie, die ich jetzt auf Lebensdauer halten würde, einfach schon deswegen, weil sie einfach zu zyklisch agiert. Trotzdem bin ich großer Fan. Mhm. Jungheinrich fand ich auch schon immer sehr spannend, aber wie Kion auch, halte ich mich da gerne raus.
Ja. Dann, es tut mir jetzt leid, aber ich werfe jetzt den Spekulationshammer gegen dich.
Gerne.
Meine Spekulation diese Woche wird sein, dass Jungheinrich bis zum Ende des Jahres dein Depot outperformen wird.
Ja, das nehmen wir, ja, das können wir ja schauen. Ne?
Also ich wünsche dir nicht, dass es schlechter läuft, ja. Aber ja,
mein Gott. Also damit habe ich nicht gerechnet.
Das tut weh, ne? So ein bisschen, ich merk's.
Ja, du traust mir nichts zu.
Doch. Aber nee. Ich traue Jungheinrich tendenziell mehr zu.
Na, aber wenn du einen Zykliker mehr zutraust, dann traust du mir nichts zu.
Ich glaube, es ist gerade eine wunderbare Chance.
Ich glaube aber, dass das nicht dieses Jahr schon wirken wird. Ich glaube, das braucht länger.
Das werden wir sehen.
Das wäre eigentlich eine Spekulation für die nächsten 3 Jahre.
Sagen wir mal, es ist ein geschenkter Punkt für dich.
Ja, oder ich verkaufe alles, geh in Jungheinrich und dann kann mit ich im Hebel. Prinzip nur... Eigentlich nur mit okay. Jungheinrich gehen.
Ich kann auch sagen, mit Hebel.
Nee, lass mal. Mit Hebel ist 5. Schon okay. Wir werden am Ende abrechnen.
Okay.
Ja, wir halten nach.
Es tut mir leid.
Nee, ich werde die Träne verdrücken und einfach weiterleben.
Und damit wir das andere auch tracken, ist ja das andere, wird dann auch gleichzeitig mein Tenbagger der Woche.
Okay, ja, ich bin gespannt. Aber jedenfalls, danke für diesen Vorschlag. Nehme ich so mit. Meine Strong-Buy-Liste wird es vielleicht nicht erreichen, aber ich habe sie ja auf der Watchlist. Ich schaue es mir eine Weile an. Und jeder, ja, jeder, der bei 28 eingestiegen ist, hat ja auch schon ordentlich Plus gemacht und sollte es auch weiter laufen lassen, denn ich glaube, da gibt es durchaus noch
Fantasie. Aber ich könnte mir hier eine Verdopplung vorstellen.
Ja.
Relativ. Also mittelfristig, nicht kurzfristig, aber mittelfristig könnte ich mir das vorstellen.
Seit 2018 hat der Chart nichts mehr gemacht, ne? Das muss man einfach sagen. Also da ging es nicht mehr nach oben, sondern eigentlich nur noch hin und her. Und da ist natürlich, wenn da mal der Ausbruch gelingt über diese 45, fast 50 Euro, dann ist der Weg dann auch wieder frei für einen langfristigen Aufwärtstrend. Nur hat er halt echt ganz schön lange zwischenzeitlich gebraucht.
Und sollte Jungheinrich nicht anspringen, sollten wir es uns merken für The Future Starts Now nächstes Jahr?
Dann mach mal. Merk dir das mal. Ich hab Befürchtung, dass du den jetzt nicht schaffst. Ja, noch, es sind noch drei Quartale, die wir hier warten müssen.
Machen wir weiter.
Hart. Rüstungsaktien, Philipp, das sind ja so gerade die Themen schlechthin. Mhm. Ich habe hier ein Bild mitgebracht aus der erhobenen Watchlist, wo man darüber schaut, dass man alles im Überblick behält. Und da siehst du ja ganz oben nur Rüstungsaktien. Und das ist schon wirklich beachtlich, wie diese abgegangen sind. Eine Renk 27%, eine Rheinmetall natürlich weiter eskaliert, noch viele andere, OHB, da ist KKR auch investiert übrigens, Airbus und also all das, was so dieses Thema auch Secunet Securities, die ja im Prinzip als Cybersecurity-Unternehmen lange Zeit die tot waren, weil sie einfach nur dem Abwärtstrend folgten und jetzt dann tatsächlich aus dem Leben ins Leben zurückgeholt wurden. Und Philipp, ich frage mich, wie lange das noch gut geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier zu viel Luft oder zu viel Hype drin ist mittlerweile. Langfristig, glaube ich, werden die Kurse trotzdem weiter steigen, aber das kann echt lange dauern. Ich glaube, diese Sonderkonjunktur ist noch nicht angekommen und es muss erstmal geliefert werden. Und die Frage, was ich mich mal bei solchen Heavy-Metal-Sachen frage, ist, können sie die Produktion so auch anheben, dass sie dieses Wachstum, was sie in Auftragsbüchern haben, überhaupt auf die Straße bringen können und auch in diesen fundamentalen Daten, ohne dass die Kosten exorbitant steigen, auch widerspiegeln können. Das heißt, Wachstum in Zahlen auch da ist, sprich Mehrwert für jede Aktie, Mehrwert für die Investoren. Und da bin ich so ein bisschen skeptisch, möchte jedem natürlich beglückwünschen schon mal, dass es so weit gekommen ist, dass es auch, dass man da investiert ist, ne? Also nicht in anderen Hintergrund, aber dass man da vielleicht auch gute Renditen erzielt hat. Und insbesondere bei Rheinmetall möchte ich davor warnen, bei Renk mag das alles noch gehen und auch bei anderen noch, aber gerade bei Rheinmetall, das ist so dieses Aushängeschild und das ist halt nicht fundamental getrieben, also noch nicht in der Stärke, in der Dynamik, wie es gerade ist. Deswegen würde ich aufpassen, da noch zu viel in Zukunft zu erwarten. Aber Philipp, noch eine ganz andere Frage. Ja. Ich kann mir, also die US-Rüstung ist ja aktuell so ein bisschen am Verdauen. Ich habe mal Lockheed Martin schon vor ein paar Wochen angesprochen. Ich würde heute noch mal kurz drauf zurückgehen, aber auch die anderen, die in dem Segment, die befürchten ja jetzt, dass die USA weniger investiert in das Thema, weil sie sich aus allem raushalten wollen. Ich meine, löblich aus der innenpolitischen Sicht vielleicht, wie auch immer. Die Frage ist nur, müssen wir Europäer nicht eigentlich auch dort einkaufen? Weil es gibt sicherlich gute US-Waffensysteme, die wichtig wären für die Verteidigung Europas. Richtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eine Lockheed dann einfach woanders so ein bisschen Geld bekommt und da das Wachstum wieder bekommt, auch RTX natürlich mit den Verteidigungsthemen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die vielleicht so
zum Leben kommen. Ich glaube, dass aber da Lockheed Martin falsch ist. Weil Lockheed erzielt ich glaube, 80% der Umsätze wirklich nur in den USA. Sie sind der größte Contractor von den USA. Ich möchte hier RTX aufbringen, weil wenn du auch mal vielleicht hier den Kurs anguckst, die Aktie ist in einem Jahr 43% gestiegen. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Gibt auch dieser kleine Rücksetzer letzte Woche, das ist ja lächerlich.
Nee, das ist nichts, das
muss man nicht überreden. Das ist wirklich nichts, weil sie haben nämlich auch diese Raketensysteme. Die machen ja auch den Iron Dome in Israel und solche Sachen. Und sie liefern auch in die Ukraine. Also diese ganzen Geschütze, die dort verwendet werden, sind viele von RTX. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Europäer da natürlich dann auch die Munition kaufen. Lockheed Martin, kann ich nachvollziehen, warum es so runtergekommen ist?
Ja klar, das kann ich auch. Ja.
Weil das ist, sie bauen die F-16, sie bauen ja die, aber sie sind sehr auf die amerikanische Rüstung fokussiert. Ich würde hier sagen, man muss jetzt hier wirklich mal picken, wenn man sagt, man sucht eine Idee aus den USA. Ich glaube, die gibt es auf jeden Fall, zum Beispiel eine RTX. Aber es gibt natürlich auch noch andere Defense-Unternehmen aus den USA. Vor Lockheed würde ich Abstand nehmen.
Ja, also das war aber mein Gedanke. Also ja, die sind sehr US-lastig und ja, es wird vielleicht dort ein bisschen runtergefahren oder zumindest beibehalten. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die großartig die Rüstung extrem runtersetzen.
Das nicht, aber ich glaube, genau, das Wachstum spielt jetzt in aber Europa.
Kommt vielleicht aus anderen Richtungen. Das heißt, dass das zusätzlich kommt und dann eben nicht nur 20% des Umsatzes macht, sondern vielleicht sogar dann tendenziell steigend.
Ich glaube, das wird schwierig, weil die Europäer werden versuchen, Eurofighter etc., die Jets zum Beispiel dann auch eher selber zu entwickeln bei Airbus. Wir haben die Kompetenzen da.
Ja.
In Europa ist viel Defense-Tech. Deswegen,
okay. Nee. Ist doch, deswegen frage ich, ich bin eh nicht investiert und werde auch nicht in Rüstungs-, es ist einfach nicht mein Investment-Case, deswegen kann ich hier die neutrale Brille extrem aufsetzen und für mich ist das eher eine Bewertung.
Schreibt uns gerne in die Kommentare, was sagt ihr denn? Ist jetzt Lockheed, es gibt ja auch Northrop Grumman zum Beispiel, genau, aber die machen ja natürlich die Panzer, ja, die Amerikaner haben, die Abrahams.
Ja.
Und wir haben ja den Leo.
Genau.
Ich schätze, Northrop ist auch ganz schön runtergekommen.
Northrop ist auch ein gutes, also ist zumindest in dieser Seitwärtsphase, die sie schon seit 2 Jahren behalten. Ne? Und bei RTX sehen wir ja neue Hochs, also die sind im Aufwärtstrend und da nehmen die das genau schon zurück, also mit vorweg, muss man ja sagen.
Ich bin froh, dass ich da investiert
RTX
bin.
RTX bist du investiert, ne?
Ja, genau. Ja, schon sehr lange.
Da gibt es natürlich auch noch andere. Ne? Also es ist spannend, aber war jetzt nochmal so ein Gedankenspiel dahinter. Und ich, wie gesagt, ich wollte unbedingt mal noch vor Rheinmetall, zumindest für die Bewertung. Das kann auch ein paar Jahre dauern, bis das wirklich eingeholt
fundamental. Also jetzt auf dem Niveau, wir kennen ja noch eine Rheinmetall über 60.
Richtig, und da waren sie jetzt vielleicht unterbewertet. Ne? Ja. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber jetzt mittlerweile muss man sagen.
Gut. Und wenn man unbedingt Bock drauf hat, Leute, macht einen Sparplan. Ja. Wenn die Aktie so weiterläuft und ihr steigt ein über ein paar Monate, dann werdet ihr euch in 15, 20 Jahren nicht ärgern. Och Gott, weißt du noch, damals, da habe ich hier innerhalb von 5 Monaten meine Position aufgebaut.
Ja.
Da erinnerst du dich noch nicht mal mehr dran. So, wollen wir jetzt mal zu den wichtigen Dingen im Leben
kommen. Ich bin tierisch gespannt, was du noch so mitgebracht hast.
Deinem Depot.
Ja.
Mein heutiger Ten-Bagger der Woche. Schreib's dir auf. Mhm. Ist die Aktie, und jetzt bin ich gespannt, ob du davon gehört hast, Allgeier.
Nee, ich glaube nicht. Oder? Muss ich, also Allgeier, so, ja, Allgeier ist eh, nee, also sagt mir nichts.
Hast du noch nie von gehört?
Nee.
Mega. Ich freue mich total. Und hast du gerade mal die Daten? Siehst du, wie groß die Marktkapitalisierung ist?
176 Millionen.
Genau, 176 Millionen Euro. Und jetzt schaust du dir mal bitte den Chart an und dann sagst du mir, Philipp, hör auf, das ist ein Penny-Stock.
Nee, das ist es nicht.
Ja, aber es sieht schon schrecklich aus.
Es geht in eine ganz gefährliche Richtung.
Und ich glaube trotzdem, Marcel, das ist eine Riesenchance hier. Wieso, weshalb und warum?
Klär uns auf.
Sie haben ihr Personaldienstleistungsgeschäft, haben sie veräußert.
Was machen sie überhaupt?
Sie haben früher Personaldienstleistungen gemacht und sie machen Software und entschlanken Behörden und sind da spezialisiert auf europäische Institutionen und auf Deutschland. Und sie haben ein Produkt in Deutschland entwickelt, was jeder Deutsche kennt. Ich persönlich mag es nicht.
Okay.
Soll ich dir sagen, welches ist? Elster.
Ja, gut, ja.
Die das Finanzamt nutzen. Und
wer mag die Elster schon? Ne?
Genau. Aber ich glaube, und das wollen ja auch, man will ja die Behörden effizienter machen, etc. Und das spart auch Kosten. Und die Analysten sehen hier gar kein Wachstum. Aber das Management sieht ein Wachstum von 6%. Das ist nicht viel. Aber bei einem KGV von 11 ist da auch im Moment nicht, da ist nicht viel Fantasie drin. Die Börse hat eigentlich dieses Unternehmen, das doch profitabel ist, ja, was Dividenden erzielt, was Cashflows generiert, abgeschrieben. Weil minus 50% in 5 Jahren machen wir uns nichts vor, das ist echt nichts. Aber ich nehme sie heute mit als Ten-Bagger.
Ja, wir tracken's.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn unsere neue Bundesregierung es ernst meint, dann sind die 6% noch entspannt. Ja, weil sie arbeiten, sie haben die Kontakte. Du brauchst Kontakte, um in Europa, um in den Behörden etc. Sachen wirklich zu verändern. Und machen wir uns eins mal nichts vor, und das ist ja das Allerschöne. Immer wenn es irgendwo budgetiert wird, es ist immer viel zu wenig, dann gibt es die Nachträge und dann wird einfach weitergekauft. Ja? Und ich glaube, genau so ist das hier. Und das Schöne ist ja, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ich glaube, Elster, genau, eine Elster, die diebische Elster.
Ja.
Und ich glaube nämlich, dann ist es auch so, dass die werden dann Projekte starten, die werden richtig Geld kosten, vielleicht wenig Ergebnis führen, aber das wird Allgeier egal sein. weil sie erstmal.
Verdienen die über Elster noch was? Also haben die irgend noch einen? Also
nee, ich weiß, die kriegen, glaube ich, einen Revenue Share.
Nee. Das wäre schön, ja.
Nein, also würde anders stehen. Das weiß ich nicht.
Das wäre mal noch spannend.
Aber ich, also ich denke, ich habe dich jetzt gerade hier nicht so überzeugt, so wie, weil du den Chart einfach siehst.
Ja, der tut mir richtig weh. Also wenn aber ich sowas Marcel, sehe,
das Unternehmen ist profitabel.
Ja, das stimmt. Das kann man, und zahlt 3% Dividendenrendite, genau, auf dem Niveau. Was natürlich jetzt die letzten Jahre immer ganz dezent abverkauft wurde. Jetzt ist natürlich, also klar, die Scholz-Amtszeit hat jetzt hier ziemlich, also nichts gebracht. Ne? Aber da war jetzt wenig Hoffnung drin. Aber wenn jetzt vielleicht der Ausbruch kommt, ich meine, das ist ein Abwärtstrend, der kann jederzeit brechen, weil der auch sehr engmaschig verläuft, dann ist ja ein Kaufpunkt da und vielleicht sehen wir hier tatsächlich den Tenbagger der nächsten.
Ja, Sie schreiben selber auf Ihrer Webseite, mit einem hochflexiblen Delivery-Modell bilden wir das komplette IT-Leistungsspektrum ab. So werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit der Leistung sowie hochqualifiziertes Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt.
Ja, ich bin ja froh, dass es keine kanadischen Penny-Stocks wurden. Nee, also doch, also ich finde es erstmal spannend.
Ich möchte auch einfach, dass wir hier mal neue Sachen, ja?
Und das ist dir gelungen. Pass auf, ich mache jetzt sogar was. Ich nehme Allgeier als Aktie.
Und kaufst jetzt.
Und kauf direkt. Nein, leg es mir mal auf die Strongbuy, um sie zu beobachten. Ich habe mir jetzt einen Alert gesetzt, wenn die Aktie aus diesem Abwärtstrend ausbricht. Ich werde hier, werde ich es mit im Podcast reinbringen, damit jeder weiß, jetzt ist der Kaufpunkt. Jetzt wird hier richtig entschlagt, die Bürokratie wird abgebaut und ich wünsche es mir ja. Und vor allem, das ist ja exakt das, also fast das Geschäftsmodell von Tyler Technologies, was ich ja ebenfalls habe und sogar erfolgreich im Depot habe mittlerweile. Also, bin bei dir. Ich hoffe, dass sie erfolgreich wären, schon deswegen, weil es natürlich auch andere positive Effekte mit sich bringen würde.
Ja.
Spannend.
Und mittelfristig erwartet der Vorstand in den nächsten 3 Jahren ein organisches Wachstum, das soll sich beschleunigen, ja, auf 10%. Die EBIT-Marge soll steigen auf 15%. Also,
Ja. Naja. Also,
ich weiß, ich habe dich heute nicht überzeugt, aber ich wollte doch mal den Horizont.
Doch, du hast mir, du hast den Horizont erweitert, das fand ich sehr gut. Also vielen Dank an dieser Stelle. Würdest du denn investieren in Allgäuer?
Na, auf gar keinen Fall, weil ich nicht daran glaube, dass die deutschen Behörden effizienter werden.
Und ich soll dran glauben. Na, du glaubst ja auch an.
Also ich investiere lieber dein Geld als mein Geld, ja.
Das stimmt, das machen Sozis so. Oh Mann.
Also, ich würde dir jetzt anbieten, wenn du sagst, Philipp, ich kaufe jetzt. Für 500 Euro würde ich sagen, ich mache das auch.
Gut, nächste Woche werden wir dazu eine Entscheidung haben. Ich kaufe nicht, ohne eine Nacht drüber geschlafen zu haben.
Beschäftige dich mal ein bisschen, schlaf mal mit deiner Frau drüber und dann sprechen wir drüber.
Okay, so mache ich's. Philipp, ganz anderes Thema.
Bitte. Was gibt's für mein Depot? Was hast du mir denn heute mitgebracht? Oh, lecker Schmecker.
Genau, die Klassiker. Nein, tatsächlich gibt's Entwicklungen bei TSMC und Intel. Und das ist ja durchaus immer wieder mal Thema auch in unserer Community. Deswegen muss ich es und möchte ich es natürlich auch mitbringen, denn TSMC möchte jetzt was ganz Cleveres machen, und zwar in den kommenden 4 Jahren, zufällig die Amtszeit von Trump, $100 Milliarden in den USA investieren. Also logischer Schritt, würde ich sagen. Und Ziel wäre hier natürlich, die Präsenz in den USA zu stärken. Das heißt auch ein Bau von 5 Fabriken. Das ist schon sehr viel. Und sie sagen auch und sind da sehr, ich sag mal, andienlich, der Regierung von Trump natürlich, dank Präsident Trumps Vision und Unterstützung haben wir 2020 begonnen, eine fortschrittliche Chipfertigung in den Vereinigten Staaten aufzubauen. Und wir freuen uns über die Gelegenheit, den Präsidenten zu treffen und freuen uns darauf, unsere gemeinsame Vision für Innovation und Wachstum in der Halbleiterindustrie zu diskutieren und gemeinsam mit unseren Kunden Möglichkeiten zu erkunden, den Technologiesektor zu stärken. Huiuiui. Naja, lassen wir uns mal überraschen, was daraus wird. Natürlich, TSMC selber muss sehr daran interessiert sein, weltweit als Unternehmen tätig zu sein, damit eben doch, wenn was schief geht im Heimatmarkt, gerade auch in Sachen oder im Blick über den Kurzweg nach China, Gott bewahre, dass da irgendwas schief geht. Aber das wäre natürlich Unternehmenssicht nicht ganz unclever. Ne? Und gleichzeitig hat Intel noch eine Meldung, was sie kurzfristig in die Höhe schießen lassen hat, die Aktie. Um danach natürlich im Folge des ganzen Abverkaufs am Markt zum Montag doch ein bisschen wehtat für alle, die investiert waren. Denn Nvidia und Broadcom führen Fertigungstests bei Intel durch Und ganz genau geht es hier um den 18A-Prozess, den Intel im Sachen oder im Geschäftsbereich Foundry hat. Und das steht 1:1 im Wettbewerb mit TSMC, was natürlich für TSMC nochmal ein Grund ist, da Präsenz zu zeigen, dass sie eben nicht Abwanderung von Kunden sehen, auch wenn sie immer noch die wichtigsten sind, keine Frage. Da sehe ich jetzt wenig Risiko. Aber in den beiden Tests deutet eben auch darauf hin, dass die Unternehmen hier einer Entscheidung näher kommen, die Fertigungsaufträge an Intel zu vergeben, seitens der Nvidia-Chips und auch Broadcom-Chips, und würden damit natürlich ihre Produktion vergrößern, ihre Diversifikation vergrößern und verbessern. Und gleichzeitig wäre das natürlich für Intel ein Heimatmarktgeschäft, was natürlich wiederum der Regierung Trump durchaus gefallen sollte. Also spannende Entwicklung, auch wenn die Foundry-Sparte ja eigentlich so das große Baustellenschild ist des Unternehmens. Aber wenn das so kommt, sie haben diese Fertigungsstraße verschoben auf 2026, dann nochmal um ein halbes Jahr, also kommt nicht sofort, wirkt auch nicht gleich, aber sind erstmal zumindest gute Tendenzen für Intel, wenn man sehr, sehr langfristig mitdenkt. Ich würde hier natürlich nicht investieren, aber für Nvidia und Broadcom könnte sich auch das Angebot damit weiter ausbreiten, weil die Nachfrage ist ja bei beiden Unternehmen durchaus interessant. Und ja, wir wissen es zwar jetzt noch nicht, ja, die Broadcom-Zahlen werden ja auch wieder spannend jetzt, und könnte sein, dass wir auch da wieder schönes Wachstum sehen, Philipp. Du bist ja investiert bei Broadcom.
Bei Broadcom, und ich gebe auch nichts her. Liegt aber auch daran, Marcel, ich glaube auch bei der ganzen Wolle, ich habe damals meinen Einstand mal rausgenommen. Und
die Gewinne laufen für dich.
Ich bin knapp, ich glaube, 270% im Plus.
Ja.
Sehen wir, glaube ich, nachher nochmal. Warte, ich schaue nochmal. Top-Position, ja, 270%. Ich fühle mich super wohl mit der Aktie. Und gerade kam rein, Union und SPD einigen sich auf 500 Milliarden Finanzpaket. Ausnahmen für die Schuldenbremse sind geplant. Marcel, also das dürfte natürlich unsere Rüstungsaktien jetzt nochmal mehr,
genau, das sollte noch mal
vorantreiben. Und aber auch Allgäuer, glaube ich, weil ja die Infrastruktur, es soll ja auch in Infrastruktur investiert werden. Und da gehört ja auch digitale Infrastruktur dazu.
Dann wollen wir es hoffen, dass da nicht nur Brücken gemeint sind, sondern auch
digitale. Marcel, jetzt haben wir schon wieder ein Unternehmen dabei, was wir beide, glaube ich, so noch gar nicht kennen. Aber wir haben aus unserer WhatsApp-Gruppe, also wenn ihr Bock habt auf die Watchlist und die WhatsApp-Gruppe, schaut mal in die Shownotes, da gibt es den Link, da haben wir die Frage bekommen, hi, könnt ihr mal Asseco Poland mal durchleuchten, das wäre sehr interessant. Und wir haben gesagt, natürlich, ciao, nehmen wir mit in den Podcast. Und wer oder was ist Asseco Poland? Und sie sind eines der größten IT-Unternehmen in Polen und Teile der Asseco-Gruppe, einer internationalen Unternehmensgruppe für Software- und IT-Dienstleistungen. Sie haben, und jetzt muss ich wirklich sagen, was ich nicht wusste, 60.000 Kunden allein in Europa. Das ist also, da gehört zum Beispiel auch die Deutsche Bank dazu etc. Also wirklich stark. Und ja, was ist dein Eindruck, was du, wenn du das jetzt hier so liest, erstmal?
Ja, IT-Dienstleistungen sind ja immer, ich sag mal, sehr vielfältig. Ne? Kann alles oder auch nichts sein, und irgendwie hat das ja fast jedes Unternehmen. Aber sie scheinen halt sehr erfolgreich zu sein mit dem, was sie dann konkret machen.
Schauen wir mal weiter. Wir haben auch mal hier geschaut, was sind eigentlich so Stärken, Schwächen, also eine SWOT-Analyse gemacht. Und hier muss man ganz klar sagen, also es ist eine starke Marktpräsenz in Osteuropa. Deswegen glaube ich, wenn man sich für die Aktie interessiert, ist es vielleicht auch was für ein größeres Depot, wo man sagt, man möchte einfach mal auch einen Bereich abdecken, den man so noch gar nicht auf dem Punkt hat. Weil wer von uns hat denn polnische Aktien im Depot, Marcel?
Ja, nicht viele, ne? Gibt es auch nicht so viele, die jetzt erstmal auf den ersten Blick bekannt sind.
Man hat natürlich das breite Produkt- und Dienstleistungsportfolio, ja, also sie entwickeln eigene Software für Banken, Versicherungen, Behörden, da sehe ich doch schon einen schönen Burggraben auch, weil wenn du einmal drin bist, dann hauen die dich nicht wieder raus, ja. Branchenspezifisches Know-how, das ist natürlich klar, das haben sie dann auch in der Entwicklung, und da sollen sie sehr stark sein im öffentlichen Bereich, sowie beim Versicherung und beim Bankensektor. Sie haben wiederkehrende Umsätze natürlich aus Wartungs- und Serviceverträgen. Das ist dann natürlich toll, wenn du so eine Software warten musst. Ja, das ist wie die E-Autos, die heutzutage alle zur Inspektion
müssen.
Zur Durchsicht, ja. Gucken wir mal rein.
Ob da noch Öl drin ist.
Da ist kein Öl drin.
Da müssen wir was nachfüllen.
Oh, nee.
Wo füllen wir das denn hin?
Willst du uns denn mal durch die Schwächen führen?
Klar, gern. Die Schwächen sind natürlich eine gewisse Abhängigkeit in den jeweiligen Branchen, ne, da muss man natürlich auch ein bisschen drauf achten. Und das war auch mein erster Gedanke tatsächlich, ist so dieser Wettbewerb. Ne? Also weil es kann alles und nichts sein. Am Ende des Tages weiß man natürlich nicht, wo da jetzt wirklich die Stärken liegen. Und wenn es dann so große gibt, die man ja auch kennt in dem Bereich, dann kann es durchaus sein, dass man dann auch mal den einen oder anderen Auftrag dauerhaft verliert. Und ich würde sagen, dass es dann auch so an sich nicht mehr unbedingt leicht ist, so generell da den Markt zu erweitern, wenn man eben auch eine gewisse Präsenz nicht hat. Ne? Das darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen. Also ist ein schönes Zusatzplay in einem sehr breit gefächerten Depot, und schlecht ist die Aktie nicht gelaufen, deshalb man muss das durchaus sagen muss, wer sie hat, kann sich durchaus über Gewinne freuen.
Was sind natürlich Chancen? Hier ist es voranschreitende Digitalisierung und Automatisierung, stärkere Internationalisierung, ja, also aber 60.000 Kunden ist schon eine Hausnummer, finde ich persönlich.
Absolut.
Dann natürlich Outsourcing und Managed Service, das scheinen sie auch noch mit anzubieten, und die Synergieeffekte natürlich innerhalb dieser Aseco-Gruppe. Aber da, finde ich persönlich, muss man sich auch selber nochmal mit mehr beschäftigen, was kann diese Gruppe, was ist die Zugkraft. Es gibt natürlich auch Risiken, oder Marcel?
Ja, genau, also klar sind auch teilweise regulierte Märkte, da muss man natürlich mal ein bisschen aufpassen. Der Preisdruck durch Konkurrenz, was wir ja gerade eben schon angesprochen haben, das wird natürlich auch, wenn einer es günstiger oder vielleicht auch besser macht, dann wird auch das nicht leichter. Dann muss man dann mit dem Preis spielen, was durchaus auch auf die Margen drücken wird. Und ja, technologischer Wandel, machen wir uns nichts vor, wenn sie KI verschlafen, wird es der Nächste machen. Ne? Das ist auch ein ganz klarer Punkt. Insofern, ja, naja, und die klassischen Risiken bleiben natürlich immer Personalmangel, Wechsel von Konjunktur oder eben ja eher einer schlechten Konjunktur. Ne? Da kann es ja auch immer mal hin und her gehen, wissen wir ja.
Schauen wir uns die Aktie so mal an sich an. Fundamental, persönlich sehen die Analysten hier erstmal wenig Wachstum die nächsten Jahre. Also 6% beim Umsatz, beim EBIT genauso viel. Sie haben eine leichte Verschuldung. Das Nettoergebnis soll auch leicht steigen. Aber persönlich glaube ich, Marcel, es tut mir leid, ich glaube, die Aktie ist schon zu gut gelaufen, um dass sie hier jetzt das, was vielleicht derjenige, der uns auch gefragt hat, hier sieht, was man spielen will, glaube ich, ist hier Bon Voyage, gute Reise, ist hier schon stark eingepreist, wenn eine Aktie vom letzten Jahr oder was ist hier 2024, stand sie bei 15 Euro, jetzt sich verdoppelt.
Ja, vielleicht
aber dafür kennen wir das Geschäftsmodell
auch, genau, zu wenig, vielleicht ja? Auch die News, die dahinter steht.
Und deswegen muss ich sagen, für mich ist die Aktie kein Kauf. Hätte man vielleicht früher entdecken sollen, können,
müssen. Aber selbst dann wäre ich nicht drauf gekommen und hätte es auch nicht gesagt, jetzt einsteigen, ja. Das ist ja ganz klar. Also, und
ja, tut mir leid. Also für mich ist es kein Kauf.
Nein, ich bin da auch nicht dabei. Wie gesagt, wenn dann das Risiko überschaubar, es ist ja, ich sag mal, eher eine zusätzliche Geschichte. Und wenn man sagt, ich kann ja Osteuropa abdecken mit der Geschichte, dann ist das wunderbar, ne? Ganz klar.
Dann würde ich sagen, Marcel, wir atmen jetzt mal ganz kurz durch. Und wir kaufen jetzt ein bei uns in unserem gemeinsamen Depot. Kaufen wir jetzt ein paar schöne Anteile von unserem Fonds. Ist schön runtergekommen und wir haben uns ja überlegt, was hältst du denn davon, wenn wir Microsoft nachkaufen?
Im Fonds, ja, das finde ich gut, denn die Aktie ist doch, ich sag mal, recht spannend in dieser Bewertung. Und ja, auch charttechnisch muss man ja sagen, ist die Aktie ja gut an die Unterstützung ran, beziehungsweise ein Stück weit runter, aber zeigt dort eben den Bullenmodus zum heutigen Dienstag. Und es gibt noch eine zweite Unterstützung, die auch wichtig ist, also zwischen 388 und 381. Und die 381 scheint hier natürlich Supportzone schlechthin zu sein. Im schlimmsten Fall geht es halt nochmal tiefer, aber ich glaube, langfristig machen wir hier nichts falsch. Und die Aktie bleibt weiter spannend.
Dann möchte ich dich jetzt nochmal bitten, die Order freizugeben.
Ist geschehen, lieber Philipp. Das geht natürlich ganz einfach
über die Apps. Vielen Dank. Also ich kann es immer nur wieder sagen, persönlich nutze ich die Consorsbank bei allem, was ich mache, auch für den Sohnemann. Da gibt es auch einen schönen ETF-Sparplan und der ist schon, ja, ordentlich im Plus. Also wieder, der Junge macht alles richtig.
Der reicht im
Kindergarten. Deswegen schreit er auch so viel rum vor Freude,
ja.
Und fühlt sich schon wie ein Großer. Nein, also ich freue mich total, dass das auch, überleg mal, der Zinseszins, den er da jetzt mitnimmt oder auch deiner, über die nächsten Jahrzehnte.
Ja.
Und jetzt.
Ich habe neidvoll in das Depot meines Sohns geguckt und alles war grün.
Sicher?
Ja, das hätte ich auch gern.
Nur nicht die politische Einstellung.
Nein.
Und das jetzt, weiß lieber ich noch Stefan, nicht. Kommen wir zu dir. Also, wenn ihr Bock habt auf die Consorsbank, schaut mal in die Shownotes, da gibt es den Link. Toll. Und wir können es wirklich nur empfehlen. Und ja, da sind auch ein paar Gebühren mit dabei. Aber Gebühren sind
die nicht immer schlecht. Auch.
Ja, also, wenn man was dafür kriegt, nichts im Leben ist umsonst. So, jetzt kommen wir vom Tod zum lieben Stefan von der Consorsbank. Stefan, ab zu dir.
Wir leben definitiv in bewegten Zeiten. Wir hatten zwar erwartet, dass die nächsten Tage und Wochen, eigentlich sogar Monate, unruhig werden mit erhöhten Unsicherheiten letzten Endes und dementsprechend die Märkte auch ein bisschen nervöser sein sollten. Was wir jetzt zuletzt allerdings gesehen haben, hat schon ein Stück weit eine andere Qualität. Man hat von Trump eigentlich erwartet, dass er ja sozusagen mit Carrot und Stick operiert. Also einerseits natürlich versucht, den harten Mann zu markieren, um möglichst viel Ausverhandlung rauszubekommen. Das aber immer wieder so ein bisschen versucht, mit ja, irgendwelchen Goodies für seine Verhandlungspartner attraktiv zu machen. Bis jetzt haben wir allerdings tatsächlich primär den Stick gesehen. Was hier tatsächlich noch fehlt, sind die Goodies. Es gehen Tarife online, die wir so in der Form tatsächlich nicht unbedingt erwartet hätten. Das muss man ganz klar sagen. Die Wirtschaftsdaten in den USA trüben sich ein. Das stellt zunehmend unseren positiven Blick auf amerikanische Aktien oder Aktien insgesamt in Frage, auch wenn Europa weiterhin sehr, sehr gut läuft. Europa hat einen der stärksten Jahresstarts gesehen bis jetzt. Aus meiner Wahrnehmung heraus getrieben sehr stark auch von Hoffnung. Die Earnings Season war sicherlich nicht schlecht, das hat geholfen. Ansonsten haben wir hier aber vor allen Dingen auch natürlich Hoffnung auf große Infrastrukturpakete aus Deutschland, auf einen möglichen Frieden in der Ukraine, der dann eventuell auch zu niedrigeren geopolitischen Risikoprämien, aber gerade auch zu niedrigeren Energiepreisen führt, was gut wäre für die Wirtschaft, für den Konsum. Da muss man gucken, ob und in welcher Form sich diese Hoffnung bewahrheitet. Was man aber auf jeden Fall sieht, wo wir bei dem Komplex gerade ja auch sind, ist, was im Augenblick mit Rüstungsaktien abgeht, insbesondere Europäer. Amerikaner interessanterweise nicht so sehr, aber europäische Aktien mit extrem großen Kursgewinnen zuletzt. Mit Abstand die beste Performance ever, kann man glaube ich sagen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie weit kann das noch gehen? Ist es eine Überhitzung? Und kurzfristig glaube ich, kann man schon sagen, dass das Ganze ein bisschen überkauft wirkt. Man sollte auch nicht vergessen, dass wir, wenn wir uns auf die europäische Rüstungsindustrie konzentrieren, wir haben einige wenige große Namen, die sind dann auch teilweise Pure Player. Ansonsten sind es häufig kleine mittelständische Unternehmen, die sind gar nicht gelistet, oder es ist halt eine Sparte von einem großen Unternehmen. Das heißt, der Effekt auf das Unternehmen selber, was dann aus der Rüstungsindustrie kommt, ist nicht immer so leicht zu beziffern, oder es ist, man kann es zumindest nicht eins zu eins umlegen. Nichtsdestotrotz muss man mittlerweile sagen, bei den Zahlen, die hier auf dem Tisch liegen und die hier diskutiert werden, von der Leyen war ganz aktuell mit einer Zahl heute Morgen in der Presse von bis zu 800 Milliarden Investitionen, die da angekurbelt werden könnten über die nächsten Jahre letzten Endes. Das sind Zahlen, die lassen selbst die CapEx-Pläne von den glorreichen Sieben in den USA ja fast winzig aussehen. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass wir Technologiewerte beziehungsweise vielmehr Rüstungswerte jetzt eher wie Growth-Werte auch ein Stück weit betrachten sollten. Das heißt, wenn ich mir ein Basket von europäischen Defense-Werten angucke, die jetzt mit einem 26er KGV handeln, dann ist das natürlich gemessen an deren Historie abstrus hoch. Wenn ich das aber gegen globale Wachstumsaktien mir angucke, dann ist es schon gar nicht mehr so teuer. Das heißt, kurzfristig jetzt noch hinterher springen, wäre ich, glaube ich, vorsichtig, aber ich denke, langfristig, mittelfristig stehen wir hier potenziell sogar vor einer Art Superzyklus, was Investitionen in den Bereich Verteidigung angeht und dementsprechend dann auch mit entsprechenden Chancen auch für den Sektor. Wir waren schon lange positiv auf Industrie. Der Bereich Rüstung ist Teil von Industrie, insofern passt das ganz gut. Wie gesagt, kurzfristig sicherlich anfällig für eine Korrektur. Gerade auch ein möglicher Frieden in der Ukraine könnte hier kurzfristig mal den Wind drehen lassen, mittel- bis langfristig, aber wahrscheinlich hier die Aussichten weiter gut. Und was halt auch auffällt, ist, dass gerade auch in den letzten paar Wochen Aktien, wenn der Markt fällt aus dem Bereich, also wenn der Gesamtmarkt fällt, dann fallen Aktien aus dem Rüstungsbereich entweder gar nicht oder deutlich weniger stark als der Markt. Das ist eine deutliche Veränderung zu dem Kursverhalten, das wir die letzten Jahre gesehen haben.
Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Und jetzt, Marcel, es ist soweit. Hol die Konfettikanone, die Home Bias. Wir machen sie rund.
Wahnsinn.
Damit du es auch jetzt mal mitbekommen hast. Der DAX hat diese Woche ein neues Allzeithoch erreicht.
Schon wieder.
23.000 Punkten. Wahnsinn. Und das, muss ich ehrlich sagen, Chapeau und Hut ab, der Dividendenindex, wo nie die Dividenden abgezogen werden. Und das müsste eigentlich müsste es ein No-Brainer sein, ja. Dass es ein mega Compounder wird, wenn immer die Dividenden einfach dazu kommen. Und es scheint hier so aufzugehen. Weil ich glaube, der deutschen Wirtschaft geht es nicht so gut wie dem DAX.
Na gut, das spiegelt es aber auch nicht wieder, ne?
Also es wird ja die Zukunft an der Börse gehandelt. Und so wie es scheint, ist die Zukunft in Deutschland eine hervorragende.
Ja, beziehungsweise was die Top-Aktien oder acht börsennotierten Unternehmen betrifft, die ja, ich sag mal, relativ wenig Anteil in der deutschen Wirtschaft haben. Es geht ja eher um den Mittelstand. Aber ja, gerade so eine Rheinmetall drückt natürlich mit nach oben. Aber nicht zu vergessen, SAP, Riesenanteil am DAX. Und man kann sich ja freuen, endlich mal, dass der DAX ein bisschen performt.
Auch
und
die so Rückversicherer, die Versicherer.
Genau, und jetzt, ja, natürlich. Also es gibt natürlich ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit an diesem Moment. Aber jetzt gibt es auch mal für die Medien was zu schreiben, wie hier performt sogar die Max 7 aus und auch die US-Indizes seit diesem Jahr, aber das ist natürlich ein schlechter Maßstab auf lange Sicht.
Aber ich hoffe trotzdem, dass diese ganzen reißerischen Sachen auch wieder Menschen an die Börse bringen.
Klar.
Und zu einem DAX-Sparplan auch motivieren.
Ja, genau. Und vielleicht nicht zu sehr auf bestimmte Aktien, sondern eher wirklich da.
Ja.
Und auch nicht nur das, was billig aussieht, ne? Weil das kann auch am Ende nicht sehr billig sein. Da muss man, glaube ich, auch wieder aufpassen, denn nicht alles im DAX ist wirklich erfolgsversprechend, würde ich sagen.
Du hast uns auch einen Top der Woche mitgebracht.
Ja, muss ich ein bisschen einlesen. War gar nicht so einfach, weil ich ja auch so wenig Jurist bin, dass ich da manchmal dreimal lesen muss, bis ich dann erstmal so die Sachen verstehe.
Würdest du dich trotzdem Texte als rechthaberischen Menschen bezeichnen?
Nein, aber ich hatte schon mal Wirtschaftsrecht.
Würden dich andere Menschen als rechthaberisch bezeichnen?
Weiß ich nicht. Sagst du es mir doch.
Nee, ich traue mich jetzt nicht. Die Kamera läuft.
Deswegen, es wäre dein Schutz gewesen. Also genau, es gibt ein EuGH-Urteil in Sachen Online-Apotheken. Und hier wurde geklagt, seitens natürlich dem, ich sag mal, Old-Economy-Geschäft in der Apothekenszene. Aber das ist ja auch durchaus verständlich, dass man da auch seine Märkte schützt. Es geht um verschreibungspflichtige Arzneimittel und die wurden unzulässigerweise beworben. Und der EuGH hat nun einen Rahmen für die Gewährung von RX, also sprich verschreibungspflichtigen Rezepten, RX-Boni, gesteckt. Das heißt also, man kann ja nicht mehr wild geben, sondern jetzt gibt es einen Rahmen. Man kann oder der Markt kann sie anpassen, sowas wie Shop, Apotheke und wie sie alle heißen, Doc Morris und Co., können quasi an diesen Grenzen und an diesen Rahmenbedingungen, sie wissen, woran sie sind, sie wissen, dass sie rechtlich auf ordentlichem Boden stehen und das ist eben jetzt geschehen und es lässt zumindest Spielraum für gewisse, ja auch mal Rabatte, aber eben auch nur in Form von ganz klaren Beträgen, die vorneweg klar kommuniziert sind und auch nicht auf den nächsten Kauf impliziert werden. Das ist nämlich so das Thema. Also Beispiel, keine Rabatte in Form von Gutscheinen für den Folgekauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten, weil es soll nicht animieren dazu, mehr zu kaufen von Medikamenten. Ne? Macht ja irgendwo auch Sinn. Kann ich gut verstehen. Und auf der anderen Seite, wenn Boni zum Beispiel ganz bestimmt, keine Ahnung, 3 Euro Rabatt auf das verschreibungspflichtige Medikament, dann ist das so auch möglich und ist dann tatsächlich nicht abseits des Rechts. Und das war insofern etwas, was die Branche durchaus begrüßt. Ne? Bei Redcare Pharmacy und Doc Morris haben durchaus immer mal mit solchen Sachen gespielt, wo man da natürlich nie wusste oder es gab kein Urteil zu, weil es einfach noch nicht rechtlich behandelt wurde. Es gab ja noch nicht wirklich diese E-Rezepte und insofern ist das jetzt positiv eigentlich für Redcare Pharmacy, aber auch für Doc Morris, weil sie wissen A, wie sie handhaben können und B, können sie natürlich gewisse Preisvorteile weitergeben an den Kunden, was natürlich wiederum für Kunden durchaus und dann dementsprechend natürlich für Patienten die medizinische Versorgung etwas günstiger machen könnte.
Toll, gehe ich mit. Das Schöne ist, wir sind ja beide investiert. Ich bin auch wirklich langfristig. Also ich gebe diese Aktie nicht wieder her. Es ist für mich eine Sparplanaktie, weil ich sie eigentlich zu teuer finde. Deswegen ganz entspannt über die nächsten 12 Monate wird hier eine volle Position aufgebaut. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten, Marcel.
Ist so.
Und leider, es tut mir weh, ich als großer Krypto-Bulle. Nee, ja, ich bin ja
pass auf, dass es nicht wieder der Shitstorm kommt.
Warum? Ich habe Kryptos.
Will den nicht hören.
Ich habe mehr Kryptos als du in meinem Depot.
Das stimmt. Da hast du recht. Ja? Wobei, ich habe Block im Depot.
Ja.
Der Anteil dürfte größer sein sogar.
Also, das könnte anteilig, ja, könnte das sein. Könnte aber sein. Nichtsdestotrotz, mein Kumpel aus den USA, er treibt die Kurse von XRP, Solana und ADA sowie natürlich Bitcoin an, weil Donald Trump hat am Sonntag überraschend Details zu der geplanten Kryptoreserve der USA angekündigt. Das möchte er jetzt alles starten. Und was ist passiert? XRP steigt um 33%, Solana um 21%. Und ADA, der Token der Blockchain Cardano, legte um 62% zu. Aber auch der Bitcoin, mein Asset, um 11%. Und das finde ich natürlich toll, weil ich finde, es zeigt die ganze Absurdität an diesem ganzen Thema. Wenn es heißt, eine strategische Reserve soll aufgebaut werden und ein einzelner Mensch auf der Welt, der kann einfach diesen Kurs nach oben und nach unten treiben, da frage ich mich, weil viele ja immer sagen, ach, das ist viel sicherer als Gold, das ist viel sicherer als Aktien. Und da muss ich natürlich auch, ich habe ja, du weißt ja, ironischerweise einen großen Anteil meines Vermögens in Bitcoin investiert zur Sicherung. Ja, und das ist einfach so der Punkt, dass ich mich gerade frage und deswegen mein Flop der Woche, ob dieses Krypto-Thema so sicher ist, wie ich immer gedacht habe. Oder ob es nicht einfach so ist, dass Donald Trump strategisch einfach hier versucht, die Märkte zu beeinflussen. Oder auch mich, ja. Ich freue mich ja. 11% ging es hoch, bin immer noch deutlich im Minus. Aber strategisch gesehen, ich würde mal so sagen, ich habe der Inflation ein Schnäppchen geschlagen.
Das stimmt. Ja. Aber nur kurzfristig.
Ihr Krypto-Bullen da draußen, schreibt uns in die Kommentare, wie seht ihr das? Also es gibt ja hier einige, die haben deutlich mehr auch investiert. Und ich meine das auch gar nicht so hämisch gemeint. Also,
doch schon ein bisschen.
Ja, nein, es tut mir einfach leid. Weil es gibt ja wirklich Leute, die sagen, es gibt Argumente dafür etc. Ja. Und dass meine Sicht nicht die richtige ist, ist klar. Deswegen beachtet ihr ja alle unseren Disclaimer. Aber ich frage mich, wie sehen das andere, die wirklich voll und ganz überzeugter sind? Die Solana, die Cardano, die Dogecoin und all solche Sachen. Und wirklich einen Großteil ihrer Altersvorsorge damit aufbauen wollen. Wie seht ihr das? Schreibt das wirklich gerne in die Kommentare, weil ich finde es nicht gut, wenn etwas heißt, es soll eine strategische Reserve sein und jemand, was passiert, wenn er sagt, wir lösen die strategische Reserve aus? Dann knallt das alles 50% runter, oder?
Ja, die Hoffnung wäre natürlich hier, dass es irgendwann mal so stabil wird wie Gold. Ist ja mal auch im Anstieg, ist ja mal dann vielleicht nicht mehr ganz so sportlich.
Aber der Dollar ist doch schon eine sehr sichere Währung eigentlich, ja?
Also, ja, bin ich ja bei dir. Sehe jetzt auch nicht wirklich die Wertstabilität von Bitcoin gegeben, weil es ist einfach zu volatil
dafür. Und es korreliert auch immer stark mit den Märkten, ja? Das darf man auch nicht.
Genau, richtig. Ist im Prinzip wie, ich sag mal, eine volatile Tech-Aktie, die man hier irgendwo kaufen kann, ne? Nur, dass halt da kein Unternehmen dahinter steht. Aber ich verstehe natürlich trotzdem den Ansatz, und wenn man da investiert, möchte vielleicht auch kurz auf die Kursreaktion angehen, weil die ging ganz stark hoch, um dann am nächsten Tag alles wieder zu verlieren von diesem Anstieg, weiß ich nicht. Ich denke, kurzfristige Marktteilnehmer, es ist halt ein Hin und Her, es ist einfach nach wie vor natürlich mit Gewinnen und Verlusten auch schnell zu realisieren. Und ich sag mal, die Korrektur jetzt runter unter die 95.000, das macht durchaus Sinn, weil dort einfach die kleinen Durchschnitte 200-Tage-Linie oft als Unterstützung natürlich hält und durchaus da auch, ich sag mal, wie wir jetzt auch sehen, eine gewisse Gegenbewegung eintritt. Langfristig glaube ich, dass der Bitcoin-Kurs trotzdem weiter steigen wird, keine Frage.
Deswegen halte ich ja auch. Also
deswegen meiner bist du ja überzeugt, Position ganz klar, möchte ich auch jetzt nicht. Aber
verschränke ich gleich die Arme, ich lasse mich auf keine Diskussion.
Nein, das ist absolut richtig. ja, aber ich möchte jetzt natürlich dafür warnen, dass es natürlich wie bei einem, ich sag mal, sehr, ja, wie kann man denn sagen, bei einer Tech-Aktie, die jetzt, ich sag mal, sehr jung ist, durchaus auch sehr volatil zugehen kann und auch mal sehr lange durchs Minus rauschen wird, kann
es ist
hier
kein,
auch der Fall sein.
Es ist kein Basisinvestor.
Es ist kein Qualitätswert, der also kein Dauerläufer, der ewig, ich sag mal, gute Performance mitbringt. Ne?
Aber es kann sein, dass es natürlich alles outperformen wird, alles aus dem Himmel zieht.
Es kann schnell reich machen.
Richtig.
Punkt. Und das ist der Grund, warum viele kaufen. Einfach. Und ist auch nicht das Thema Altersvorsorge. Ich glaube, das ist eher das Thema schnell Vermögen aufbauen, wenn möglich, um das höhere Risiko natürlich in Kauf zu nehmen. Das ist ja klar, weil das kann natürlich,
und
das geht immer einher. Ob das klappt,
Es gibt einige Menschen, die wollen lieber reich werden, anstatt sinnig investieren.
Ja, das gibt natürlich. Auch denen musst du einen Markt geben. Also ich meine, am Ende des Tages, die Performance gibt es ja recht.
Ich bin auch dabei.
Die Performance gibt es ja recht am Ende. Wer hier schon lange dabei ist, hat ja, ich sag mal, die Geduld hat sich durchaus gelohnt. Die Frage ist nur, ob man diese auch hat. Und für alle, die das nicht haben, dem muss man vielleicht auch mal vorher sagen, dass es dann durchaus auch ein Geduldsthema sein kann. Das heißt, wenn Bitcoin jetzt lange Zeit fällt, zählt am Ende auch für eine gute Aktie, dass man das durchhält und dann nicht unten verkauft, was die Psychologie natürlich dann aus Angst des eigenen Vermögensschutzes dann immer so mitgibt, zu sagen, jetzt gehe ich aber schnell raus, ich noch mehr verliere. Ja. Und plötzlich dreht der Wind wieder. Ne? Das durchzuhalten ist, glaube ich, die große Challenge. Und das gilt aber ja generell für allen Aktien, die man so im Depot auch hat. Mein Flop der Woche ist, dass gemeldet wurde, dass Gründerinnen, also ich gender nicht, sondern Gründerinnen, weniger Geld bekommen bei Wagniskapitalgebern. Und das ist ja nun schon länger bekannt. Aber ich finde immer noch traurig, dass das nach wie vor so ist, weil ich da überhaupt gar keinen Zusammenhang sehe. Irgendwie verstehe ich das nicht. Es geht an meiner Verständnisblase einfach vorbei. Ich raff's nicht, wie man, also warum oder was da einen Unterschied dran macht und warum das statistisch, also nicht jetzt absoluten Zahlen, ist klar, es gibt weniger Gründerinnen als Gründer, aber warum dann auch weniger geraced werden kann, verstehe ich tatsächlich nicht. Philipp, ich weiß nicht, ob mir du helfen kannst. Ich habe da einfach die grundlegende Verständnisfrage nicht, weil wenn ich ein Geschäftsmodell von mir präsentiert bekomme, ist es doch egal von wem. Ich finde es cool oder finde ich es nicht cool, ja. Und dann investiere ich oder investiere ich nicht. Und was die Ticketgröße
trifft,
ich verstehe es nicht.
Nö.
Und das ist mein Flop der Woche deswegen. Weil
also sollten wir Gründerinnen da draußen haben, die Geld brauchen, auch wir als MVI investieren gerne in Startups. Ab 250 Euro geht's los. Also meldet euch super gerne.
Ja, stimmt.
Und,
ein Ticket ist aber meistens größer, Philipp. Da müssen wir schon mal die Bücher aufmachen, ja.
Na gut, da verkaufe ich meinen Bitcoin.
Ja, dann sollte es reichen.
Kommen wir zu unserem Thema der Woche. Und es ist natürlich das, was alle immer am meisten interessiert. Die Ebbe ist angekommen, wir lassen die Hosen runter. Mhm. Schön, was ich da sehe.
Na, ja, Marcel, bei dir schon.
Apropos, hin und her macht Taschen leer.
Ja, das stimmt.
Du darfst anfangen und dann schalte ich mich mal mit ein.
Wo fange ich an?
Bei meinen Verkäufen.
Bei deinen Verkäufen, da hast du nämlich nichts verkauft. Ne? Also das kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen. Und dann bleibe ich gleich mal bei den Verkäufen. Das habe ich ja auch schon kommuniziert, weil wir ja jede Woche immer auch mal so ein bisschen drauf eingehen. Und zwar Merck & Co. hatte ich nach den Quartalszahlen und dem Abverkauf dann auch verkauft. Weil ganz einfach, kurz.
Ja, achso, du willst es noch begründen. Gut.
Ja.
Ich wollte dich fragen, warum?
Achso, frag doch.
Warum?
Weil klar, das Wachstum und auch da die Risiken vom Markt aus gesehen, wo der Trend ist gebrochen, der Aufwärtstrend, auch wenn es jetzt ein bisschen wieder nach oben ging, aber da möchte ich immer noch vorwarnen, könnte noch ein Stück tiefer gehen, wollte ich dann nicht mitgehen, die Reise, und insofern konnte man erstmal verkaufen. Sollte die Aktie einen Boden bilden und sich dann wieder so langsam besinnen, könnte ich mir vorstellen, auch wieder da einen Fuß in die Tür zu setzen. Ich hatte die Gewinne von Thermo Fisher mitgenommen, nachdem sie wieder an die Trendlinie gegangen sind und zu scheinen zu brechen. Das ist passiert. Ich bin ganz froh, dass ich es gemacht habe, denn die Aktie ist dann wieder runtergefallen. Und solange diese Seitwärts-Abwärtsphase, die da gerade noch gebildet wird, über mittlerweile schon eine lange Zeit stattfindet, werde ich auch nicht wieder investieren, sondern erst bei Ausbruch, weil dann wird sich die Aktie wieder frisch bewerten.
Ganz wichtig, ja. Wir sind weiterhin, ich bin ja auch raus, beidehin total überzeugt von diesem Unternehmen. Ja. Aber dieses Unternehmen oder auch Aktionäre leben bei solchen Unternehmen, die wenig, wirklich kaum Dividende zahlen, von Kursgewinn. Und die darf man auch erwarten. Und dadurch, wir sagen es ja auch oft, wir sind ja hier auch in diesem Podcast, um aktiv zu investieren. Also müssen wir auch aktiv die Chancen nutzen, wenn wir sagen, wir sehen woanders eine andere Rendite. Ja?
Also wir haben halt begrenztes Kapital. Ne?
Genau, leider.
Ja, wenn das nicht so wäre, würde ich sagen, buy and hold. Ich meine, wer es nicht macht, weil er den Markt nicht verfolgt, dann bitte auch dabei bleiben, weil das macht nur Sinn. Aber ich finde, die 6-7% Wachstum, die vorhergesehen werden, sind in dieser Bewertung trotzdem noch relativ hoch in meinen Augen. Jetzt ist sie schon wieder runtergegangen. Jetzt ist sie bei 22,4 im KGV. Das ist schon wieder durchaus attraktiv. Und am Ende des Tages hat sich ja bewahrheitet, dass alles um die $500 wieder spannend waren. Ne? Also genau, so habe ich jetzt $100 mehr im Verkauf gehabt, etwa, nicht ganz. Insofern passt das für mich. Und ein Einstieg, wenn dann doch mal der Trend wieder bricht und dann auch vielleicht das Wachstum wieder ein bisschen anzieht. Ansonsten vermisse ich die Aktie aktuell tatsächlich nicht. Ich habe, oder mein Stopp hat gesetzt bei Oscar Health, weil ja auch diese ganze US-Krankenversicherungsbranche immer mal wieder ins politische Thema wurde. Ist auch hier Volatilität ausgelöst, und ich hatte mir bei Oscar Health ganz klar gesagt, bei 100%, wenn die wieder trifft, dafür geht es zu schnell hin und her, muss man sagen, wo Oscar Health ist mir das Risiko zu groß, werde ich sie einfach verkaufen, die Gewinne mitnehmen, und das ist dann passiert, auch wenn es danach wieder ein Stück weit hochging, aber es war nicht so dramatisch, auch hier würde ich sagen, nicht so schlimm, denn 100% sind eben auch ein schöner Gewinn. Ich habe bei Arista Networks, bin letzte Woche schon drauf eingegangen, einen Teilverkauf gemacht, ganz wichtig, ich bin immer noch mit einer vollen Position investiert, habe meinen Gewinn letzten Endes rausgezogen und habe deswegen einen Teil, also
du lässt jetzt durchlaufen.
Ich lasse den Rest einfach durchlaufen, weil ich nach wie vor überzeugt bin, dass Arista ein sehr gutes Unternehmen ist, dass es weiter ordentlich wächst, man wirklich perfekte Zahlen auch nach wie vor bringen, und der Markt ist noch riesig. Insofern bleibe ich da auch gerne dabei. Nichtsdestotrotz ist der Trendbruch passiert. Das heißt, das kann sein, dass jetzt auch eine Seitwärtsphase ansteht, die kann auch eine Weile dauern, und so wollte ich natürlich erstmal zumindest meinen Einstand rausnehmen, das kann ich wieder woanders investieren, und das war der Hintergrund der ganzen Geschichte. Ne? Also wer da jetzt dabei ist und sagt, keine Ahnung, einfach dabei bleiben, alles schick. Mir geht es eher um die Opportunität. Und Paycom Software habe ich ebenfalls verkauft, weil hier die Trendlinie auch angelaufen wurde. dafür ist die, finde ich, auf der Bewertung aktuell auch wieder ein bisschen zu teuer. Und zuletzt war es immer so, dass die Aktie auch schnell mal wieder von dieser Trendlinie sehr stark korrigierte. Da möchte ich mich kurz auch einfach erstmal raushalten. Ist auch keine Must-Have-Aktie. Ich habe Paychecks auch im Depot. Alles gut. Ne? Insofern tut mir jetzt erstmal so nicht weh. Was habe ich gemacht? Nicht in der Reihenfolge. Ich habe es tatsächlich am Anfang des Monats hatte ich Hasi, also Hennen Armstrong Sustainable Infrastructure nochmal komplettiert. Das hatte ich recht früh im Monat schon gemacht, weil einfach, finde ich, zu attraktiv im Moment, eine spekulative Position Lyft aufgebaut. Da bin ich gespannt, also Uber-Konkurrent und Wettbewerber, ob die, ich finde die Bewertung einfach zu günstig, um dass die Aktie nicht noch ein bisschen Potenzial hat. So, dann ist Illumina in meinen Augen völlig überrumpelt runtergelaufen. Auch da habe ich nochmal ein weiteres und wahrscheinlich auch letztes Mal nachgekauft. Die Aktie ist zwar danach trotzdem noch ein Stück gefallen, aber ich bin guter Dinge, dass die aktuell zu günstig ist für das, was kommt. Und ja, das chinesische Thema, gerade mit den Zöllen jetzt, ist ein Thema, aber prozentual in meinen Augen verkraftbar oder vielleicht auch schon eingepreist, würde vielleicht eher passen. Ich habe den Rücksetzer bei der Trade Desk genutzt, leider zu früh, egal, bin trotzdem mit dabei, glaube, dass auch hier mehr zu holen ist. Habe mich von dir anstecken lassen und habe Blue Owl gekauft, auch das sehr langfristig, und habe mich getraut, bei Booz Allen Hamilton einzusteigen. Und heute ging es erst mal wieder ein bisschen rauf, muss man sagen. Bin jetzt, glaube ich, wieder bei knapp, keine Ahnung, 3-4% minus, aber ist ja nicht schlimm. Sehe ich hier einfach ein gutes Kurs-Gewinn-Verhältnis, also generell eine gute Bewertung. Und die Angst, dass jetzt mehr und mehr Aufträge storniert werden, bei dem, was sie in der Pipeline haben, die ist so groß, das können die verkraften. Und vor allen Dingen sagt das Management ja auch, ist okay, aber wenn man den Staatsapparat verkleinert, wird man Digitalisierung und das Thema brauchen. Und da sind wir mit 99% Umsatzanteil im Staat durchaus in der Lage, da auch mit zu helfen und zu profitieren. Insofern sehe ich da gar keinen Widerspruch, auch wenn da vielleicht auf der einen Seite die Ausgaben gekürzt werden, werden sie ja trotzdem noch diesen Auftragsbücher, die unendlich voll sind bei Booz Allen Hamilton, dass sie auch weiter dann performen. Ich glaube, dieser Abverkauf ist einfach übertrieben.
Sag mal, gehst du gerne in den Zoo?
Warum fragst du so, Papa?
Vielleicht machst du ja mal was mit Tieren, wenn du älter bist.
Hä?
Vielleicht schreibst du aber auch mal Bücher oder lernst Japanisch.
Papa?
Vielleicht erreichst du mal was ganz Großes, wenn du älter bist.
Und wenn du älter bist, was machst du dann eigentlich?
An später denken ist so wichtig. Deshalb machen wir Altersvorsorge so einfach. Schon ab 25 Euro im Monat. Jetzt informieren auf ergo.de oder bei Ihrem Ergo-Berater vor Ort. Einfach, weil's wichtig ist. Ergo.
Vielen Dank für die Ausführungen. Also ich gehe auch überall mit. Bin super gespannt, wie sich deine Lyft-Position entwickeln wird. Ich habe gekauft Blue Owl Capital. Haben wir drüber gesprochen. Mein FTSE All World, und ich habe gerade mal geschaut, der läuft ja einfach so als Sparplan, stumpf ist Trumpf, jeden Monat. Und ich bin schon, ich, wenn ich mal mit meinem gesamten Depot sehe, ist es, hat es eine Depotgröße von 15% schon. Also ist auch schon meine größte Position, die eigentlich ja tendenziell immer größer wird. Vielleicht nehme ich es mal mit auf, auch so mal zum Tracken, dass wir einfach mal gucken, wie der Sparplan da auch vielleicht so die Rendite einfach macht. Das wäre vielleicht doch mal eine interessante Geschichte, mal zu schauen, einfach so einen Sparplan, dass wir mal gesondert wissen, wie ist die Rendite von so einem Sparplan. Und meine Dividenden lege ich wieder an in Moody's und bin auch jetzt schon bei 20% Zielgröße und freue mich auch.
Ich habe eins vergessen, ich habe Doc Morris als spekulative, das hätte ich fast unterschlagen, das tut mir fast ein bisschen leid. Ich habe ja Redcare Pharmacy, aber Doc Morris ist mir einfach zu billig. Und bei, ich glaube, 350 Millionen Euro Kapitalisierung bei geplanten knapp unter einer Milliarde Umsatz in Euro sehe ich einfach nicht nur umsatzseitig, sondern auch, weil sie nächstes Jahr in die Gewinnzone rutschen wollen, was natürlich jetzt durch die verschreibungspflichtigen Medikamente eher möglich ist, sehe ich, vor allem, weil sie auch den Hebel umlegen können, wenn sie weniger in Marketing investieren, das darf man vielleicht auch nicht ganz unterschlagen, sehe ich hier einfach eine Lücke. Und ich kann mir gut vorstellen, vielleicht noch die Spekulation, dass, also es wird nicht meine Spekulation der Woche, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ja auch einer an der Seitenlinie sagt, Mensch, Doc Morris übernehme ich, das wird nicht Redcare Pharmacy sein, das wird, werden wahrscheinlich die Regulatoren nicht hergeben, aber eine DM wollte doch da rein in das Thema. Und ja, am Ende 300 Millionen wird für eine DM wahrscheinlich gar nicht so dramatisch sein, ne? Es ist ja ein recht großes Unternehmen. Gibt es dann Payback-Punkte bei Doc Morris? Lass uns überraschen. Ich glaube einfach, dass diese knapp 20 Euro rund, wo die Aktie gerade steht, oder zwischen 18 und 20 hin und her tümpelt, dass das zu billig ist. Deswegen reine spekulative Position, glaube und würde auch sehr schnelle Gewinne da wieder realisieren. Hat ja schon mal gut geklappt mit, glaube ich, 70% oder so, die ich dann mitgenommen habe. Dann ist die Aktie zusammengefallen und ist noch tiefer als damals. Also insofern
Es kann eigentlich nur besser werden
bei Tokmanni, deswegen Chancen, Risiken,
Profil, aber Risiko. Setz die Sonnenbrille auf, die Zukunft wird hell.
So soll es sein. Schön auf den Punkt gebracht.
Kommen
Danke.
Wir zu meinen Top 3 des Monats.
Bitte.
Und bei mir überraschend, totgesagte Leben länger. American so. Tower. Mhm. Endlich mal wieder so ein Lebenszeichen mit 10% für eine REIT. Sehr stark.
Ja.
Johnson & Johnson 8%. Wahrscheinlich auch da, weil der Gesundheitsminister aus den USA umgekippt ist, was das Thema Impfung angeht. Hast du
es mitbekommen? Ja, es ist ja,
ja leider klug. Sind die Masern dort ja wieder ausgebrochen. Und
schlimm.
Jetzt,
ja, es
jetzt
gar
auf
nicht.
Einmal besinnt er sich.
Irre. Ich bin zu dumm.
Ja, Wissenschaft kann ja doch was. Ich weiß ja, es war schon wieder in den Kommentaren passiert. Letzte Woche hat einer gesagt, ich würde erkältet sein, ich hätte, weil ich geimpft bin.
Ja, aber wo, auf welche
Grippe?
Impfung?
Ich möchte dazu Impfung? Sagen, ich habe mich nicht gegen Grippe impfen lassen. Diese Suppe kommt mir nicht in meinen Körper und ich habe es trotzdem bekommen. Ja,
Sauerei. Ja, und das, obwohl du vorher irgendwelche Reinigungsmittel gesoffen hast. Naja, wie es auch immer so ist.
Und Rollins, 7,5%, das ist auch so ein richtig geiles Unternehmen. Ich freue mich total, dass ich sie in meinem Depot habe.
Ja, absoluter Dauerläufer. Ne? Auch wenn es immer ein bisschen hin und her geht, aber das ist ein ziemlich
cooles
Unternehmen.
Das Schöne ist, ich gucke ja gar nicht mehr. Also wirklich, ich gucke nur noch zum Rückblick rein und bin dann immer selber überrascht,
wie sich das Depot
was hier so passiert, hat. Ja.
Ja, in absoluten Zahlen sehe ich es dann am Ende auch und denke mir so, Mensch, Mercado Libre hat sich doch gelohnt. 10% ging es da nach oben. Das ist mein Platz 3. Der Versicherer oder Makler, muss man ja sagen, Arthur J. Gallagher. Hat neue Hochs erreicht, plus 12%, wunderbare Geschichte. Und wir haben vor 2 oder 3 Wochen drüber gesprochen mit Gilead, dem Pharmakonzern, 18%, Top-Performer des Monats. Hat sich sehr gut entwickelt und diese Neubewertungsstory ist intakt und läuft jeden Tag ein bisschen weiter. Gefällt mir gut.
Was läuft denn gerade nicht so weiter, wie du es geplant hast?
Ja, also was heißt wie geplant? Klar, Tesla ist ein gutes Stück runtergekommen, haben wir ja gesehen, aus auch bekannten Gründen mittlerweile, ne? Das ist auch klar. Und sie ist jetzt wieder da, wo sie war, als Trump an die Macht, also die Wahl gewonnen hat, muss man vielleicht mal so sehen. Ne? Und da schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Block ist aufgrund der Quartalszahlen, die fand ich jetzt gar nicht so schlecht, aber auch ganz schön unter Druck geraten mit 28%, auch ziemlich unangenehm. Und Ameresco.
Was ist passiert?
Das ist eine gute Frage, weil, also bitte schau gern mal auf die fundamentalen Daten. Und die Quartalszahlen waren ein Beat in Sachen Umsatz und Gewinn. Und dann gab es noch so eine Nachricht dazu, dass sie sagen, okay, wir haben, ich will das nicht falsch sagen, deswegen schaue ich mal, ob ich es hier vielleicht schnell mal finde, diese Meldung.
Ich würde kurz weitermachen.
Mach mal.
Bei mir war es Broadcom -11%, Constellation Energy -16% und Alphabet -16%. Broadcom und Constellation Energy sind einfach viel zu gut gelaufen, auch die letzten Wochen und Monate. Alphabet kann ich mir nicht so wirklich erklären. Warum?
Kann ich dir erklären.
Ach so, bitte.
Ja, die Aktie ist, also nach den Quartalszahlen ging es ein Stück runter, war halt mal kurzzeitig, und jetzt ist sie einfach wieder zurückgelaufen auf die Trendlinie.
Ach so.
Und da haben wir ja schon vor ein paar Wochen oder Monaten mittlerweile gesagt, auf der Trendlinie kaufen. Und jetzt ist sie wieder runter auf die Trendlinie und heute prallt sie schon wieder ab. Also die ist intakt und wird immer wieder angelaufen, weil das ist nämlich im Zuge eines Aufwärtstrends einfach üblich, dass es auch mal kurz Rücksetzer gibt.
Okay.
Und die haben wir genau jetzt in dem Monat auch gehabt.
Danke dir.
Gerne.
Hast du es gefunden?
Ja. Also Ameresco, die Quartalszahlen. $8 sind die Aktie besser als erwartet. Im Gewinn übrigens. Umsatz bei 532 Millionen, das sind plus 20% im Vergleich zum letzten Jahr. Klar, letztes Jahr war richtig beschissen, weshalb die Aktie auch so durchaus mitunter auch schlecht lief. Trotzdem deutlich über der Erwartung. Und die Prognose für 25 berücksichtigt nicht die möglichen Auswirkungen einer Änderung des Rechnungslegungsgrundsatzes. Aber hier geht es im schlimmsten Fall, haben Sie selbst gesagt, geht es um 20 Millionen US-Dollar, dass das ganze Thema Auswirkungen haben könnte. Das ist jetzt eigentlich relativ gering, wenn man bedenkt, dass sie fast oder etwa 1,85 bis 1,95 Milliarden Dollar Umsatz machen werden nächstes Jahr und dabei auch ordentliche Gewinne haben. Und ich finde, dafür ist die Bewertung schon ziemlich krass eingestürzt, denn die Aktie war dann wirklich 49% im Minus. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 554 Millionen bei 2 Milliarden Umsatz, wachsen gut nach wie vor. Und ich weiß nicht, was ich übersehe. Ich glaube, Schulden sind ein bisschen höher, okay, aber alles andere lässt mich ratlos daneben stehen, kann ich mir fundamental nicht erklären. Krass. Aber vielleicht weiß auch jemand mehr oder hat mehr gelesen.
Ich würde Alter, das, muss ja mehr.
Ja, mehr aber dazu es, sein, also es ist nichts zu finden, zumindest in den Meldungen, die das irgendwie für mich erklärt. Vor allem auch, weil das Thema Nachhaltigkeit in der Art und Weise, was sie ja machen. Es ist ja nicht so, dass sie Solarpanels ne, und dann großen Wettbewerb haben, sondern sie sind damit erfolgreich, was ja offensichtlich die Zahlen auch zeigen. Sie sind auf dem Niveau, wo grüne Sachen noch Mode waren, sind sie umsatzseitig auf dem Niveau.
Würdest du wieder nachkaufen?
Ja, ich überlege, aber ich habe Angst, dass ich irgendwas übersehe tatsächlich, um dann noch mehr Geld zu verlieren in dem Falle, weil Verstehe die Aktie ich, ja. ist stark im Minus. Und daher würde ich gern wissen, woran es liegt. Und das kann ich nicht erkennen. Und dafür waren die Zahlen eigentlich auch zu gut, um so stark einzubrechen.
Dann lass uns doch jetzt mal deine Stimmung aufhellen. Was sind denn deine Top-Performer im Depot?
Die Top-Performer im Depot sind in Nvidia nach wie vor mit 1.900%, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nach zwei Tagen etwas verlustreicher, nicht mehr ganz. Apple mit 435%, Amazon mit 420% und ich meine, die Top-Aktien oder die Mag 7, wie man so schön nennt, sind ja ein gutes Stück zurückgekommen, was man im Depot durchaus gespürt hat, aber immer noch auf einem guten Niveau, wie ich finde.
Bei mir sind es Broadcom plus 270%, Constellation Energy 383%, also wir sehen uns bald bei 400 und CrowdStrike 731. Ich sehe hier meinen nächsten meinen ersten Ten-Bagger.
Ja, das wünsche ich dir und mir.
Die Flop meines Depots sind Canadian Pacific Kansas City minus 7,5%. Die sind natürlich total betroffen, ja, von Zöllen mit USA und Kanada.
Ja,
das stimmt. Natürlich total ärgerlich, wenn du dann der einzige Anbieter bist von so einer Eisenbahnlinie, um die drei Länder zu connecten, um auch den Handel zu fördern. Und jetzt kommt da einer und sagt, nö.
Ja.
Könnte aber auch eine Chance sein.
Vielleicht noch nicht, würde ich vielleicht noch abwarten, wie sich das so einpendelt. Aber am Ende des Tages verkraftbar wahrscheinlich.
PepsiCo minus 15% und Evolution AB minus 16%.
Ja, ah,
immer weiter.
Alles halb so wild. Ne? Also eine XP World Holdings ist nach wie vor bei mir unter den Top 3 und zwar auf Platz 3 von hinten. Minus 77%. Amaresco hat es jetzt tatsächlich in diese berühmte Liste geschafft mit minus 83%, also auch wirklich starkes Minus. Und Digital Turbine mit minus 94 hat die rote Laterne weiterhin behalten. Aber ja, die Positionen sind mittlerweile recht klein. Eigentlich nicht nennenswert, aber gehört halt dazu.
Kommen wir zur Depot-Performance. Möchtest du, dass wir von oben nach unten starten oder von unten nach oben? Das überlasse ich jetzt dir.
Ja, ich kann ja den Zahn ziehen und ganz selbstkritisch sagen, dass ich tatsächlich verloren habe in all dem im Segment. Ich habe mit 4,2% Minus einen schlechten Monat gehabt. Möchte dazu sagen, dass ich natürlich bei Mag 7 recht groß investiert bin. Das sind große großes Depotanteil ausmacht und ja, am Ende des Tages habe ich lange Zeit davon profitiert.
Genau. Also letztes Jahr 50% Depot-Performance, das muss erstmal einer hinbekommen, ohne Hebel.
Bitcoin. Und bei 60-65% Aktien im Depot, das muss man dazu sagen. Aber das ist dementsprechend auch mal normal, dass man auch mal Rückschritte hat. Die Börse ist keine Einbahnstraße und ich habe es diesen Monat besonders gespürt und bin vor allen Dingen auch nicht in Europa investiert, was ich hier natürlich, also kaum, ne, außer Air Liquid und ein paar für mich überzeugende, aber das merke ich auch, dass dieser Monat einfach den Europäern gehört.
Das definitiv. Dicht gefolgt von dir gab es nämlich die Nasdaq 100 mit minus 2,45%. Dann unser The Future Starts Now Depot mit minus 1,7. Unser MVI Wiki, wo wir gerade nachgekauft haben, minus 1,19. Dann ich mit minus 0,5. Der MSCI World mit minus 0,47. Und der Euro Stocks 4,45%. Die Musik scheint in Europa jetzt gerade mal wieder zu spielen.
Kommt auch hinzu, dass viele US-Amerikaner oder überhaupt US-Investoren den europäischen Markt tatsächlich gerade für sich entdecken.
Dividenden. Ich würde einmal kurz auf die Highlights eingehen bei mir. Was fällt mir auf? Langsam wird es bei American Tower. Also lange hat es gedauert, dass meine persönliche Dividendenrendite endlich größer wird als die aktuelle. Ein riesen Gap sehe ich natürlich bei Paychex, ja, 5,42% persönliche Dividendenrendite, aktuelle Dividendenrendite 2,22 und sie haben, glaube ich, erhöht sogar, hast du noch gesagt.
Mhm, genau.
Und ich habe schon 19% meines Investments allein durch Dividenden zurückgehalten und ich möchte mal auf BAT nochmal aufmerksam machen. Ja, bin ich ja persönlich eingestiegen bei 9,12, jetzt sind wir bei 7,56 aktuell. Und mein Payback ist bei 14,28%. Also da nochmal 9% drauf. Über 20% meines Investments werde ich Ende des Jahres schon wieder zurückgehalten haben. Nur in Form von Dividenden.
Ja.
Und ich rechne mit einer Erhöhung tatsächlich jetzt auch für die nächste Auszahlung. Realty Income auch läuft weiterhin, haben auch die Deal erhöht, ja, und ich glaube, das zeigt auch hier so ein bisschen die Stärke. Erste Dividende habe ich bekommen von Mastercard.
Ja, schön, ja.
Kann auch wie war es denn bei dir? Hast du ein Highlight?
Ja, also ich kann das erstmal bestätigen, was BAT betrifft, denn auch hier bin ich also mit 9,16% persönliche Dividendenrendite auch ordentlich mit eingestiegen, glücklicherweise, und hatte ja nochmal unten noch einen Ticken in Sparplan nachgeholfen. Und ja, auch da sind am Ende des Jahres über 20% des Investments schon wieder raus, und machen wir uns nichts vor, die bringen halt richtig Geld, und mein Langzeitexperiment ist ja Altria, die ja mittlerweile das Minus, was sie im Depot hatten, nur noch auf minus 8%. Also sprich, sie sind fast pari mit Dividendeneingängen hochgerechnet, diese.
Das ist aber gut.
Bin ich jetzt bei Ende des Jahres 38% des Investments, Wahnsinn, die zurück sind. Also das, und ich halte sie seit 2019 in der Größe und seit 2016 überhaupt. Also ja, halte ich im Prinzip weiter, werde es nicht verkaufen, werde es aber auch nicht weiter nachkaufen. Ne? Das ist eine schöne große Position, die Dividende abwirft. Nichtsdestotrotz habe ich immer mal wieder geliebäugelt, die Position dicht zu machen und da tatsächlich einen Teil davon in BAT zu investieren, aber
na,
ich kann mich nicht mehr trennen. Dafür sind wir einfach zu lange. Ich meine, das ist meine erste, also wahrscheinlich meine längst gehaltenste Aktie. Sie feiert nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum. Also ich will sie nicht raus haben. Dafür bin ich jetzt einfach zu lange drin.
Dafür fangen wir dann, rauchen wir eine Schachtel Marlboro dann live hier aus, im Podcast. Und
ja, zum 10-jährigen. Aber eine echte, aus den USA. Ich möchte hier nichts von Philip Morris hier haben.
Nee, ich würde wieder anfangen. Da musst du die ganze Packung hier wegpiepen.
Ja. Oder ich nehme eine Eikos, bringt mir auch nichts, wenn ich die nicht in den USA kaufe. Ja. Ach scheiße, wird schwer, ne?
Dann ballern wir dir Nikotinpflaster einfach überall ins Gesicht.
Ja, aber auch nur dann, wenn er so aus den USA kommt, weil das ist ja das Geschäft von Audrey.
Das organisieren wir dir. Kaufkandidaten, wer darf es denn bei dir als nächstes sein? Was ist denn die Abwarten Inc.?
Ja, die Abwarten Corp.
Corp, GmbH.
Genau, also hier geht es tatsächlich, also meine Investmentidee finde ich tatsächlich sehr spannend. Und ich weiß, es ist noch vor den Quartalszahlen. Ja. Ich überlege, ob ich mich noch vorher reintraue.
Ich
bestelle
gleich erstmal Pizza. Und
dann meinst du, mit vollem Magen kann ich besser
dann
entscheiden.
Dann kannst du mit vollem Magen besser entscheiden, weil man soll ja auch nicht hungrig einkaufen gehen.
Das stimmt. Ich bin außerdem völlig bei deinen Kaufkandidaten, die du uns gleich sagen wirst. Und ansonsten halte ich gerade ein bisschen die Füße still. Es gibt sehr viele, wo ich auch gerne nachkaufen möchte. Es gibt auch welche, wo ich gerne wieder was rausnehmen würde wollen. Also es ist wird auch wieder nächstes Jahr, nächsten Monat wieder ein bisschen mehr sein, aber so richtig, also das CACI von letzter Woche, das ist nach wie vor, ja, wenn man es so ausspricht, dann ist das so, halte ich auch für einen Kaufkandidaten in dem Falle sogar, und bleib hier mal offen für vieles, weil es gibt natürlich auch spannende
Schreibt doch dem lieben Marcel, ja. Heute hat er schon Jungheinrich Allgeier hat er bekommen und kann sich immer noch nicht entscheiden. Ja. Schreibt dem Marcel doch mal in die Kommentare, was würdet ihr ihm denn für sein Depot noch geben?
Eins noch, und zwar, weil es auch Thema war, immer mal auch in der Community, New Holdings, die 10 Dollar könnten ja spannend sein, und Philipp, vielleicht auch für dich eine spannende Geschichte, denn diese 10 Dollar wurden heute kurz unterschritten zum Dienstag und sind dann aber wieder recht bullig im Laufe des Daily Reversal, was wir hier gesehen haben, doch tatsächlich wieder über die 10 rüber.
Haben eigentlich nichts mit Zöllen zu tun.
Das wissen wir jetzt halt noch nicht, ne? Weil das Thema Lateinamerika, ob sie da noch irgendwelche Zölle rausschmeißen aber oder nicht. Eine Bank, ja, wenn es den Brasilianern nicht so gut geht, dann geht es vielleicht auch der Bank nicht so gut. Oder irgendwelche Banken sind ja oft verstrickt in wirtschaftlichen Themen, da kann es natürlich auch sein.
Verstehe
ich. Aber ich würde sagen, gewisse Risiken, beziehungsweise auch immer so ein Abschlag der Unsicherheit aus den südamerikanischen Gefilde, ist hier schon eingepreist. Und ich glaube, dass die 10 Dollar durchaus, also alles rund um die 10 Dollar, ein guter Einstieg sein könnten für ein doch, finde ich, günstig bewährtes Unternehmen.
Meine Kandidaten sind Market Access, aber ich glaube, da fühle ich nicht so wirklich. Aber Microsoft. Und damit kommen wir auch zur Investmentidee der Woche, weil Microsoft ist meine.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, sie wirklich auch, obwohl ich schon, ich guck mal, wie viel ich im Depot im Plus bin, ich könnte mir trotzdem vorstellen, lieber Marcel, sie nachzukaufen. Weil das ist mir eigentlich auch egal, ja, dass ich da ein bisschen im Plus bin. Ich bin bei Microsoft im Plus 176%.
Bei welchem Depotanteil?
Depotanteil ist, kann ich dir sagen, nicht so hoch, weil ich damals bei 100% meinen Einstand rausgenommen habe. Nur 2,79%.
Ja gut, ja, dann kann man das natürlich machen.
Ja, und ich glaube, ich würde mich halt in 10 Jahren nicht ärgern.
Na, das
ich würde nicht sagen, oh, gut, dass ich damals nicht Microsoft nachgekauft habe.
Ich schaue gerade, bei mir sind es auch plus 3,35%, aber durchaus Die fünftgrößte.
Ja, aber ich würde mich doch nicht ärgern. Ich würde doch nicht sagen in 10 Jahren, boah, weißt du noch, Marcel, damals.
Vollidiot. Ja, nee, das passiert nicht. Glaube ich auch nicht. Also, was soll passieren? Das würde ich aber generell für all diese klassischen Big-Tech-Aktien sagen, also sprich von Nvidia, die ich nach wie vor nicht teuer finde, aber auch eine aktuelle Amazon und auch eine Alphabet, die durchaus spannend sind, selbst eine Apple. Also insofern, die kann man, finde ich, immer kaufen und gerade bei solchen Rücksetzern noch mehr denn je.
Wir haben deine Investment-Idee dabei. Und welche ist das?
Ja, meine Investment-Idee ist ein Unternehmen, welches eher bei dir zu finden ist, und zwar Broadcom eben. Und da es jetzt noch vor den Quartalszahlen, also noch 2 Stunden vor den Quartalszahlen ist, ist 20 Uhr. Ich liebäugel damit, um danach festzustellen, dass es wieder eine dumme Idee war, weil immer nicht reingehe, fällt natürlich die Aktie, jeder kennt diesen Effekt. Und wenn das dann fällt, ist der Trend gebrochen.
Und wenn du eine halbe Position machst?
Mensch, das ist ja... Das ist ja dimensionserweiternd. Eine halbe Position.
Ja, erster Schritt.
Ja, das ist gut.
Dann freust du dich ja, wenn deine halbe Position nachher 10%
umgeht. Ja, aber dann finde ich vielleicht nie wieder den Einstieg für die zweite Position. Was mache ich dann?
Dann wartest du auf den nächsten Rücksetzer, bis der kommt laut der Charttechnik und machst dann voll.
Okay. Ja, du fragst mich bestimmt nächste Woche eh nochmal, ob ich es gekauft habe. Ja, gut. Haben wir das auch geklärt.
Liebe Leute. Wir entlassen euch jetzt durchs Wochenende. Was haben wir denn heute alles hier so besprochen? Also wir haben nachgekauft. TSMC kommt auf die Watchlist, auf jeden Fall. Microsoft ist schon drauf. Kauft gerne und einen
Anteil. Was ist denn mit den anderen?
Vorschläge? Vorschläge. Piep, 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 piep. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Deckel drauf. Und da bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktien von Modern Value Investor. Ciao.
Ciao.